Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Cassie und ihrem Mann Shanti über ihr neuestes Baby Netzdrachen.at. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Und heute befinde ich mich bei
Cassie
und Shanti.
Und zwar mitten in Wels, was recht spannend ist, weil es ist fast eine grüne Oase.
Es ist definitiv eine grüne Oase. Rundherum nur ein Baum und ein Schwimmteich von den Nachbarn. Also wie am Land.
Ein Schwimmteich, das ist ja super. Wart ihr schon mal drinnen? Oder?
Wir haben schon überlegt, uns bei den Nachbarn einzuschleimen, um dann dort rein zu dürfen, aber so sozial waren wir dann noch nicht, beziehungsweise so viel wert war es uns dann. So sehr wollten wir es auch noch nicht.
Okay, also ihr seid nicht so stark befreundet mit denen.
Nein, leider.
Gehen wir davon aus, die haben keine Kinder, weil man Schwimmteich hat oft.
Doch
schon, die sind schon größer. Schon
ja, dann passt es sich super. Gartenfest, aber egal. Ja, der Grund, warum wir uns heute eingetroffen haben, ist, dass wir ein bisschen was kennenlernen für euch, beziehungsweise wer ihr seid. Und noch einen zweiten Teil, den kommen wir später. Aber wer seid ihr? Was kann man sich vorstellen, wenn man euch hört, lest, sieht?
Wir sind zwei Nerds, die gerne Computerspiele spielen und Pen and Paper Sachen machen und die auch eine gemeinsame Firma haben. Eine Online-Marketing-Firma. Genau. Also wir sind ein paar verrückte Idioten und Geschäftsleute gleichzeitig, irgendwie.
Irgendwie, ja. Also ich bin mehr das kreative, wahnsinnige Genie mit zig Projekten und ähnlichen Schwachsinnigkeiten, die da aus meinem Hirn herauskommen und die irgendwie einmal kanalisieren haben müssen. Und dann haben wir auch gesagt, so, das machen wir jetzt beruflich auch, gehen wir wegen ins Marketing, da kann man seine komplett verrückten Ideen ausleben. Und im Prinzip ist das nicht viel anders wie Pen and Paper spielen oder irgendwie so nerdige Themen, weil das kann man super da auch irgendwie reinbringen. Das macht das Ganze sehr lustig.
Nerd. Was kann man sich darunter vorstellen? Lassen wir das Rollenspiel mal weg. Gibt sicherlich das eine oder andere.
Das würde ich gern erläutern.
Bitte.
Wie kann man sich Nerd vorstellen? Also wir haben 2019 geheiratet. Ich glaube, es war 2019. Ja. Ist ganz gut, dass ich auch immer überlegen muss, jetzt komme ich mir wenig schuldig vor. Aber wir haben das halt alles organisiert und dann natürlich eine Hochzeit gehabt mit 100 Leuten und das war ein ziemlicher Menschen-Overflow für uns und wir wollten dann auch keine klassische Hochzeitsreise machen, das hat uns eh nicht interessiert und zu dem Zeitpunkt haben wir noch beide recht viel Final Fantasy 14 online gespielt. Und wir sind von sehr vielen Leuten sehr schräg angeschaut worden, aber wir haben tatsächlich die Flitterwochen, die Wochen nach der Hochzeit eigentlich durchgehend Final Fantasy 14 zu zweit gespielt. Also wir haben unsere Flitterwochen in EOCO verbracht.
Okay.
Das trifft, glaube ich, Nerd ganz gut.
Okay, das heißt, ihr habt auf der einen Seite die Hochzeit in der Realität gehabt und die gehen wir davon aus, am selben Tag davor oder danach vielleicht noch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Bereich heißt, aber der ist in, wo die ja. Elfen oder was das ist, anfangen. Da gibt es ja einen Kirchenbereich.
Ulda, glaube ich, oder so. Irgendwo gibt es einen Kirchen. Aber nein, tatsächlich haben wir in-game nicht geheiratet.
Nicht?
Nein, da hat sie einmal die Vicky geheiratet.
In-game habe ich eine meiner besten Freundinnen geheiratet, ja. Die liebe Vicky. Wir hatten vor kurzem, also die Vicky und ich hatten vor kurzem unseren ersten Final Fantasy Hochzeitstag. Aber ja, nichtsdestotrotz, zuerst hatten wir eine echte Hochzeit auf einer Burg. In Form eines großen Mittelalterfestes. Und ja, dann hatten wir Flitterwochen mit Online-Zocken. Also bei uns rennen die Dinge ein bisschen anders ab, als die Standardversionen oder die Standardabläufe sind, sage ich einmal.
Und man muss auch zur Hochzeit dazu sagen, wir haben die Schandgesellen, ist eine recht bekannte Mittelalterband, die kennen wir ganz gut, haben wir angeheuert, die haben bei uns gespielt und wir sind, wie wir einmarschiert sind auf die Burg, haben wir ein Seifenblasenspalier gehabt und sind zu einer mittelalterlichen Interpretation von einem Witcher 3 Soundtrack einspaziert. Und wir haben dann eine mittelalterliche Zeremonie gehabt und da ist es Tradition, dass die Frau dem Mann ein Schwert überreicht. Und das war eine Replika vom Master Sword aus Zelda Wind Waker, glaube ich.
Wie seid ihr auf die Burg gekommen? Also generell, oder auf welcher Burg war das dann?
Das war auf Burg Kreuzen. In Bad Kreuzen heißt genau. Dort, ja. Naja, wir haben eigentlich irgendwie von Anfang an schon gewusst, wenn wir mal heiraten, dann soll das ein Fest werden einfach. Und am besten ein Mittelalterfest, weil wir leidenschaftliche Mittelalterfestgeher sind. Also wir sind auch jedes Jahr auf Mittelalterfest in Burg Ackstein und in Plankenstein. Das ist beides in Niederösterreich. Und für uns war halt klar, unsere Hochzeit muss auf einer Burg sein. Und wir hatten tatsächlich eben eh Plankenstein und Ackstein in Betracht gezogen. Aber wir wollten auch Schlafplätze dabei haben, weil es ist halt doch ein bisschen ab vom Schuss. Fakt ist einfach, dass ja, es ist sehr, sehr teuer irgendwie auf einer Burg, also da sich eine Burg zu mieten oder keine Ahnung, wie man das nennen kann, und dann auch dort zu schlafen. Und dann haben wir, glaube ich, einfach ja gegoogelt, was es für Burgen gibt, und dann sind wir auf Burg Kreuzen gestoßen, und die ist irgendwie genau zwischen Niederösterreich, da komme ich her eben, und Oberösterreich, und irgendwie war das für mich symbolisch so, diese Burg ist genau in der Mitte und die muss es werden, voll. Und dann ging die Entscheidung ganz schnell. Außerdem war einfach ein Hotel auch direkt dabei, also es war einfach perfekt.
Das ist praktisch,
ja.
Wir haben sie dann im Winter angeschaut und wir haben uns relativ schnell verliebt. Da kannst du sogar in der Burg, gibt es einen alten Turm, wo man aufgehen kann, und da sieht man wirklich von Burg Kreuzen, sieht man ewig weit, und es ist ein wunderschöner Anblick, und preislich war es auch echt ein Hammer. Also,
stimmt.
Wir haben gezahlt, weil die haben das Catering auch dabei gemacht. Wir haben Hotelzimmer fürs ganze Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, für uns die Brautjungfern, für ihre Eltern, meine Eltern, die Band, den Fotografen haben wir übernommen, also ich glaube 6 oder 7 Zimmer, komplette Burgmiete mit Catering, Essen und Getränke für um die 100 Leute haben wir nicht einmal 10.000 gezahlt, und das ist wirklich ein absolutes Schnäppchen meiner Meinung nach, und
ja, das ist auf alle Fälle. Aber ich gehe davon aus, dass momentan die Preissituation ein bisschen anders sein wird.
Ich gehe auch davon aus.
Ja, 100%.
Haben wir es gut erwischt. Wir waren auch sehr froh, 2020, dass wir letztes Jahr geheiratet haben und nicht ein Jahr gewartet haben, weil sonst.
Ja, weil wir haben wirklich im Jahr vor Lockdown und Corona-Wahnsinn geheiratet, da wo die Welt noch normal war.
Auf einer Burg geheiratet. Final Fantasy. Das Final Fantasy verstehe, Burgheiraten verstehe ich auch. Warum dann nicht irgendwo hinfahren, das war nicht ganz verstanden. Warum Final Fantasy?
Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon kurz nach der Hochzeit, ich war einfach durch dieses, wir haben sehr viel organisiert, beziehungsweise der Stadt hat sehr viel organisiert, es war einfach sehr viel zu tun, zu planen, zu machen, und das war anstrengend, und so schön die Hochzeit war, es waren auch verdammt viele Menschen dort, und auch das war wahnsinnig anstrengend. Und ja, am Tag nach unserer Hochzeit bin ich aufs Bett gefallen, und ich glaube, ich habe einfach mal eine halbe Stunde geweint, weil ich diesen ganzen Stress mal von mir abfallen lassen musste. Und ich habe dann jetzt zum Stand gesagt, ich verstehe die Menschen nicht, die sich diese ganze Planung antun, die sich diesen ganzen Trubel antun und dann einfach auch noch auf Urlaub fahren können. Ich habe ganz klar gesagt, ich brauche meine Ruhe, verdammt. Ich brauche jetzt keine Reise mehr. Ich will zu Hause sein und niemanden sehen, niemanden hören und ja, einfach zocken. Also, und ja, ich bin einfach nicht so der abenteuerliche Mensch, und genau deswegen hat's da für mich eigentlich gar keine Alternative gegeben als zocken, weil da fühle ich mich wohl, das macht mich glücklich, das ist nicht anstrengend und fertig.
Das heißt, die ganzen Raids in Dauerschleifen bei Final Fantasy.
So in die Richtung, ja. Und man muss halt dazu sagen, zum Thema Urlaub, unsere normalen Urlaube bestehen aus Festivals. Das ist halt auch nicht unbedingt gemütlicher Urlaub, aber so einfach nur eine Woche am Strand fahren und da am Strand liegen, das war uns beiden viel zu fad. Da können wir auch kleiner heimbleiben, ist billiger und da ist WLAN besser.
Also so einen klassischen Urlaub hatten wir tatsächlich noch nie, irgendwie.
Das heißt, Novarock ist das nächste große Event?
Gott bewahre. Niemals.
Nein, wir sind eher in der schwarzen Szene da.
Und Novarock, 160.000 Leute davor sind,
glaube ich. 220.
Sind schon 220.000.
Sie sind ausverkauft.
Okay, und davor sind, glaube ich, 3/4 komplette Trotteln in meinen Augen. Ich war 2006 und 2007 am Novarock, also schon sehr lange her, und beides waren echt keine coolen Festivals. Nein, wir fahren, wo fahren wir jetzt dann im Juli aufs
Amphi-Festival in Köln?
Genau, es sind ein paar tausend Leute, so ein Gothic-Festival. Jetzt waren wir gerade vor kurzem am Blaschenohr, das ist ganz im Norden am Meer.
Am Weißenhäuser Strand.
Genau, mit circa 3000 Leuten.
Das ist ja fast heimelig.
Das ist alles sehr heimelig. Also eher die kleinen nicht sehr so kommerzialisierten Festivals, die gemütlicher sind.
Und Hauptsache kein Schlamm und kein Zelteln.
Ja, also wir, weigern uns zu zelten, wir brauchen irgendwo eine Hotelunterkunft. Ich stehe einfach gern auf und gehe duschen und nicht.
Kann man auch am Campingplatz haben, glauben wir es. Es gibt Duschen.
Ja, aber nein. Nein, aber nicht. Für das gehen wir arbeiten, dass wir das nicht machen müssen.
Nein, ich muss fairerweise sagen, ja, ich habe selbst sehr lange, sehr oft und sehr intensiv gezeltelt. Nicht auf die Festivals, sondern halt im klassischen Partyurlaub.
Ja.
Das ist doch ganz was anderes.
Da ist, aber wenn du am Novarock zettelst, da gehst du nicht einfach irgendwann in der Früh mal gemütlich duschen, das funktioniert nicht.
Und weil das vorher angemerkt hast, schwarze Szene, was kann sich ein nicht bedachter oder nicht bedachte vorstellen darunter? Was heißt das jetzt? Weil, nur damit wir auf das kommen, wie ich mir das vorstelle, ich bin nicht aktiv in dieser Szene, war auch nie aktiv, aber zu meiner Zeit, wie ich angefangen habe zum Rollenspiel, haben wir einen Herrn dabei gehabt, der war gefühlt 1,01 Meter groß, war mein Bauer im Endeffekt, und dem wurde nachgesagt, er ist in der schwarzen Szene und er macht Satanmesser und lauter so Sachen am Feld.
Okay, das ist ganz klischeehaft. Ja.
Was kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip ist die Gothic-Szene jetzt auch eher musikalische Szene wie jede andere. Die Leute ziehen sich halt eher schwarz an, richten sich ein wenig mehr her. Also outfitmäßig wird sehr viel Wert drauf gelegt. Da gibt es ja ganz viele Leute, die ihr Zeug selber schneidern und. Aber im Prinzip ist eine etwas ältere Party-Szene, wo halt relativ viel tanzt wird zur Musik, das sind dann, da gibt's 100.000 lustige YouTube-Videos, wo die Industrial-Tänzer verarscht werden. So tanzen wir auch, also jeder, der sich das anschauen will, gibt's ganz viele lustige Videos, die meisten nicht lustig finden, aber mein Gott. Und das war's eigentlich, also da steckt jetzt weder was Politisches, nur Satanistisches, nur Religiöses dahinter, es ist halt.
Kann es sein, dass die Szene ein bisschen ruhiger geworden ist? Also jetzt nicht von den Teilnehmern an sich, also der Teilnehmeranzahl, sondern eher von der Art und Weise, wie gefeiert wird?
Definitiv, es fällt der Nachwuchs. Also das haben wir, keiner hat die Emos früher mingen, muss man fairerweise dazu sagen, die waren halt sehr verschrien, aber das war im Prinzip doch ein bisschen der Nachwuchs. Und ich merke es aber im Metal-Bereich auch, es fällt einfach ein wenig der Nachwuchs und bei den Gothics ganz, ganz besonders stark. Das Durchschnittsalter steigt immer mehr, also am Blasch Noir, wo wir waren, da sind wir unterm Durchschnittsalter. Also da ist irgendwo bei 40 aufwärts und das ist halt für ein Festival doch eher alt. Aber die Jungen bleiben aus.
Ja, also bei 40 aufwärts ist es schon heftig, ja.
Mhm.
Ich habe einmal vor Jahren eine Reportage gesehen zum Thema Gothic Festival, da gibt es irgendwas sehr Berühmtes irgendwo in der
Mitte. Das WGT.
Das ist sie jetzt gerade.
Ich glaube, dass das WGT war. Ich bin mir aber nicht
sicher.
Sicher
das WGT.
Und da war im Endeffekt die ganze Stadt dahinter, dass das stattfindet. Genau. Und alle waren miteinander happy und glücklich und so weiter. Was mich ein bisschen erinnert hat an die Flower Power Generation, die 70er Jahre vom letzten Jahrtausend im Endeffekt schon wieder. Und das hat man gar nicht mit dem verbinden können, wie ich wahrgenommen habe, als Außenstehender.
Gut, das ist um die Ruf der Szene, Gothic-Szene, schlängeln sich auch sehr, sehr viele Gerüchte, eben dieses Satanismus-Ding, das hält sich, finde ich, ganz krass, so mit Kinder aufschlitzen und Blutopfer und bla, und das ist Bullshit, also so, das existiert nicht, so in der Form und Weise.
Nein, was man halt gerade beim Image und Nachwuchs dazu sagen muss, die Szene ist schon sehr in sich geschlossen, also das ist, jedes Festival hat schon einen gewissen Dresscode. Und ich sage immer, die Szene ist sehr tolerant der Szene selbst gegenüber. Also wenn man merkt, okay, der ist schwarz angezogen, der gehört irgendwie dazu, dann bist voll willkommen. Aber sobald man, sagen wir mal, wenn jetzt da ein Hip-Hopper irgendwie hingegangen und der war interessiert, kennt das halt nicht, hat noch nie einen Berührungspunkt gehabt, der wird gleich ein wenig sehr abschätzig angeschaut und auf Abstand gehalten und ist meiner Meinung nach auch nicht richtig, weil wenn der keine Berührungspunkte gehabt hat bis jetzt, dann kennt er es vielleicht nicht und ist neugierig, aber da ist man dann wieder sehr intolerant und da macht man sich selber kaputt. Und mittlerweile gibt es ja nur noch in Wien Events dazu und sonst nichts. Früher hat es in Linz irgendwas gegeben, in Salzburg, Graz auch irgendwas. Alles
ist das jetzt aufgrund von Corona oder
einfach? Nein, schon vor Corona. Vorher, okay. Schon. Die letzten 10 Jahre ist da, außer in Wien, generell alles tot in Österreich.
Neben Final Fantasy spielst du es was anderes auch noch?
Ich spiele schon lange kein Final Fantasy mehr. Und du mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr, gell?
Momentan nicht mehr. Also wir schon, also wir spielen schon diverse Sachen. Wir machen es ganz gern Let's Play-mäßig. Also ich liebe es. Ich schaue eher beim Spielen zu, als dass ich selbst spiele tatsächlich. Ich schaue auf YouTube diverse Let's Play, also so heißt das, wenn man ein Computerspiel spielt und andere können zuschauen. Ich schaue auf YouTube diverse Let's Player und schaue auch gern Shanti beim Spielen zu. Also es ist meistens so, er zockt was und ich sitze daneben und ja, schau einfach zu und fiebere mit.
Was spürst du?
Das letzte, was wir jetzt gerade durchgespielt haben, ist Final Fantasy VII Remake auf der PlayStation 5.
Und,
oder 5 oder 4, was die aktuelle PlayStation
ist. Die weiße oder? Ist die 5er.
Ich weiß es nicht mehr, welche das
ist. Die schwarze ist ein 4er.
Dann ist es wahrscheinlich.
Wenn es eine Xbox ist, eine schwarze, dann ist das das Topmodell für die Xbox.
Nein, dann ist, glaube ich, PlayStation 4. Aber ich habe einen Überblick verloren von den ganzen Konsolen.
Ein das Spiel, genau. Spiel. Und eines, was wir geliebt haben, ist Witcher 3. Also generell die Witcher-Reihe, aber Witcher 3, das haben wir sehr gefeiert. Deswegen hatten wir auch den Witcher-Soundtrack auf unserer Hochzeit. Also Witcher ist einfach ein Meisterwerk.
Mhm. Genau. Was haben wir nur so gespielt? Die ganzen Final Fantasy-Teile, also wir haben wirklich angefangen bei Final Fantasy 10, dann haben wir, ÖV war jetzt Online-Spiel, gibt's nicht mehr, Final Fantasy 12 hat dir nicht taugt, dann haben wir 13 gespielt, 13-2, 13 Lightning Returns, Final Fantasy 15 haben wir auch durchgespielt, also da quer durch die Bank.
Und jetzt nehmen wir das 7er, das Remake.
Genau, das haben wir jetzt auch durch. Und jetzt das nächste werden wir eines meiner Lieblingsspiele von früher spielen, Valkyrie Profile 2 für PlayStation 2 ist ein wunderschönes Side-Scrolling-Rollenspiel. Aber ist sehr unbekannt, ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig unterschätztes Spiel und hat halt für damalige Verhältnisse, weil es halt nur 2D ist, eine wunderschöne Grafik noch. Und das werden wir jetzt dann als nächstes spielen, da werden wir PlayStation 2 wieder rauskramen.
Ich wollte gerade fragen, das muss die 2er gewesen sein.
Das ist die 2er gewesen. Ja, da weiß ich, da habe ich nur die Unterschiede bei den Konsolen nur gewusst.
Das sind die Hüllen auch eindeutiger gewesen, gell?
Mhm. Und was ich auch sehr gerne gespielt habe, ist Vampire. Also Vampire Redemption und Vampire Bloodlines. Das sind so meine liebsten Spiele auf der Welt. Genau, also ja, ich liebe eben World of Darkness und genau dementsprechend auch die Computerspiele. Genau.
Witcher-Serie, ja, nein?
Zwiegespalten.
Ah, doch.
Ich nicht, also nicht mehr.
Nicht mehr zwiegespalten oder nicht mehr
interessant? Nein, ich nicht mehr interessant.
Ich bin zwiegespalten. Das ist jetzt dann wieder ein leicht politisches Thema mit diesem wie der Cast besetzt wurde. Ich will da jetzt nicht politisch werden, nur ich habe halt die Triss, finde ich, in der Witcherei sehr, sehr scharf. Und die Schauspielerin schaut halt nicht scharf aus in meine Augen. Und das ist halt was mir persönlich wehtut, weil ich finde, der restliche Cast ist relativ gut getroffen. Und das ist halt, wenn man von einer rothaarigen Schönheit ein Bild im Kopf hat und das wird gar nicht erfüllt. Das ist, wie wenn es in Geralt irgendwie ganz schlecht gecastet haben. Aber da passt es auch super. Die Ciri ist, finde ich, auch gut gecastet, aber das...
Yennefer auch perfekt.
Passt auch, ja, aber das tut mir im Herzen weh, weil das war meine Lieblingsfigur. Ja. Ein bisschen, ja, darum bin ich zur Serie sehr zwiegespalten.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch 5 Minuten abgeschalten.
Ja. Okay.
Aber ich kann generell mit der Witcher-Serie nicht. Ich habe das 1er probiert, ich habe das 2er probiert, ich habe das 3er probiert und beim 3er muss ich sagen, habe ich sogar länger gespielt als 2 Stunden. Da war ich, glaube ich, fast 10, 15 Stunden dabei.
Ja.
Okay. Kann ich nicht. Kann
nicht. Wenn es am nicht liegt, dann liegt es am
ja. Netflix. Das Problem war, dass ich habe das 3er gespielt zu dem Zeitpunkt, wo Red Dead Redemption 2 rausgekommen ist und das ist Pferdelreiten
ja,
richtig ist. Anders.
Ja. Technisch, ja, natürlich.
Technisch ist wie auch Witcher 3 nicht irgendwie, auf einmal, es ist das Kampfsystem nicht besonders gut, wenn ich da mit irgendeinem Spiel vergleiche. Ich bin kein Dark Souls-Fan, es sind nicht meine Art von Spiele, aber da ist Kampfsystem gut. Das ist bei der Witcher eigentlich relativ dürftig. Wir haben es halt wirklich gespielt, weil ich bin ein totaler Fan von diesen düsteren Welten und Witcher hat halt wahnsinnig düstere Entscheidungen auch mit sich gezogen, wo man jetzt nicht unbedingt richtig oder falsch entscheiden kann, sondern es ist beides eine beschissene Entscheidung. Und man muss halt für sich moralisch das kleinere Übel wählen und das war halt schon ganz cool, weil wir es halt auch zu zweit gespielt haben. Dann sind wir teilweise schon bei so relevanten Entscheidungen, die viel Auswirkungen gehabt haben, beide da gesessen und haben einmal 2-3 Minuten drüber geredet, wie wir jetzt weiter vorgehen sollen, weil wir uns nicht einig waren, dann haben wir uns zum einigen müssen. Das hat es so natürlich noch ein wenig intensiver gemacht, weil wir halt uns wirklich, weil wir es halt zu zweit gespielt haben, intensiv damit beschäftigen haben müssen.
Habt ihr das Mass Effect auch gespielt oder nicht?
Ich. Im ersten Teil, im zweiten Teil und im dritten habe ich gelassen. Mittlerweile, es gibt ja diese Neuauflage von alle drei Teile im Remake, das werde ich einmal spielen. Aber ich habe mich, ich kenne das Ende vom, das Originalende vom Dreier und darum habe ich das nie angeredet. Aber ich habe vor, dass ich die Teile alle nochmal spielen werde, die werde ich aber allerdings auch spielen. Ich bin nicht der World of Darkness Fan, sie ist kein Sci-Fi Fan, also das, ja.
Moment. Kein Sci-Fi.
Nein.
Kein Alien.
Nein.
Ich bin auch nicht der größte Star Wars-Fan. Ich mag
es hat es mit dem
generell der größte Sci-Fi-Fan, meine ich. Aber ich stehe nicht so negativ gegenüber.
Ich sage jetzt, na, der Grund, warum ich sage Alien, ist ja der. Alien wird wirklich als Referenz für mich genommen. Gell?
Okay. Also ein Maskenbilder, der Giga, der die Aliens gemacht hat, ist.
Genau.
Ich glaube, es war der Giga. Aber ich bin halt wirklich so klassisch. Ich habe halt die Cthulhu-Bücher gelesen, die halt schon mal einiges öder sind. Das ist halt dann eher meine düstere Horrorwelt. Und ich bin bei Horror sehr zwiegespalten. Ich mag zum Beispiel, ich hasse Horrorfilme.
Die liebe ich zum Beispiel. Also
weil diese klassischen,
auch ganz unterschiedlich.
Diese klassischen Scare-Jumps und wie es halt oft, oder Jumpscare, keine Ahnung, die halt gern genommen werden. Ich hasse sie. Das ist, nein, ich weiß eh genau, was passiert. Das ist für mich völlig billig. Ich bin mehr so der Psycho-Thriller-Fan, der so in die Horrorrichtung, wo alles ein bisschen so düster, wenn aufgebaut wird, aber wenn subtiler ist. Und so diesen modernen Horror, mit dem kann ich gar nichts anfangen.
Das heißt, du bist dann eher die dann da sitzt und sie denkt, ha, 10.000 Nollen im Auge, passt schon.
Nein, also, nein, sie stören mich auch nicht. Also, ich meine, Jumpscares brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Sie stören mich, wenn sie da sind, stören sie mich bei weitem nicht so sehr wie ihn.
Ja, ich fürchte mich einfach.
Fürchten tue ich mich nicht, kann ich jetzt. Während ich die Filme schaue, fürchte ich mich nicht. Und ich behaupte, die Tatsache, dass ich manchmal nach einem Film 3 Tage lang Angst habe, wenn ich allein im Dunkeln bin, ist purer Zufall. Nein, also doch, eigentlich, ja, bin ich auch viel zu sehr Mädchen dafür, aber ich liebe es einfach. Ich liebe diesen Horror einfach. Subtil oder auch nicht so subtil.
Was ist zum Beispiel für dich ein guter Horrorfilm? Nimm mal an, zwei Filmtitel, wo du sagst, okay, das ist wirklich was Feines, wo du dich dann nicht fürchtest danach, wo es dir nicht schlecht geht danach.
Annabelle. Das mit der Puppe. Oh Gott, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Ich schau so viel, aber kann mir keine Titel merken.
Anders gesagt, was hast du das letzte angeschaut?
Ich kann mir keine Titel merken. Ich müsste auf Netflix nachschauen. Oh Gott. Blair Witch. Ich liebe Blair Witch. Also das auf jeden Fall. Und generell so selbstgedrehte Lost Places-Geschichten, wo ich jetzt aber auch keine Titel sagen kann.
Ja, da gibt's ja den einen oder anderen. Wie schaut's bei dir aus? Was ist für dich so der gute Horrorfilm zum Absacken?
Ich schaue, weil ich eigentlich nie Horrorfilm schaue, kann ich da echt keinen sagen. Ich weiß einen Horrorfilm, den ich mehr habe, weil was anders war, ist A Cabin in the Woods.
Ja, stimmt.
Den habe ich super gut gefunden, einfach weil...
Das ist mehr Komödie als wie alles andere.
Genau, und der hat das halt ein wenig persifliert. Ja, wie gesagt, ich bin mehr so in der Psycho-Thriller, aber da bin ich halt auch mehr...
Was zum Beispiel?
Was ich jetzt, ich meine, das ist weniger Psychofühler, was ich jetzt gerade ganz aktuell geschaut habe, ist The Lincoln Lawyer auf Netflix, ist eigentlich eine Anwaltsserie, aber ist auch so ein bisschen Mystery dahinter, aber ist jetzt nicht klassisch Horror, also gar kein Horror eigentlich, aber so ein bisschen leicht Thriller-Tendenzen. Was ist ein Horror-Thriller, den ich gut gefunden habe? Hat es einmal einen Film gegeben, weiß ich nicht mehr genau, auch nicht mehr, wie er heißt. Da war ein Typ irgendwie daheim eingesperrt und hat nicht aussehen dürfen. Und weiß nicht mehr, Fußfestel, keine Ahnung. Und der hat dann mit seinem Fernrohr die Nachbarn beobachtet und da hat er halt einen Mord beobachtet. Und
ja, du sprichst von dem jungen Mr. Transformers.
Ja, genau. Den habe ich zum Beispiel nicht schlecht gefunden, weil es halt ein bisschen psychomäßiger war.
Anders gefragt, weil wir schon beim Thema Film sind, unabhängig, wir kommen ja später noch zu World of Darkness und Co. Gibt es Filme, wo es sagt, okay, wenn ihr normal Fernsehen würdet, ich gehe davon aus, ORF1 und ORF2 ist trotzdem nah mit. Wurscht. Wenn ihr normal ich darf irgendwo Fernseher durchswitchen und im Programm ist plötzlich irgendein Film oder Serie. Was für Film oder was für Serie haben Sie schon 100 Millionen Mal gesehen gehabt? Müsst es trotzdem anhalten und das bis zum Schluss durchschauen. Wurscht, wie spät das ist, wenn es 3 in der Früh ist und dann 5 raus musst.
Der viel für dich antworten.
Ja, da darfst du mich antworten.
Sie liebt Vampire Diaries. Ach, so still. Sie schaut die ganzen Folgen, glaube ich, 18 Mal im Jahr. Sie kennt jede Passage auswendig. Ich habe der Serie selber mal eine Chance gegeben. Ich glaube, 3 Folgen habe ich mitgeschaut und habe gedacht, das ist ja der ärgste Blödsinn überhaupt, aber sie liebt es unglaublich.
Ich stehe auf Teenie-Drama. Ich gebe es zu.
Und das war definitiv die Serie, die du immer einschalten müsstest.
Das und Grey's Anatomy. Mhm. Ja.
Okay, so Grey's Anatomy ist nicht unbedingt viel Horror, aber ist auch viel Drama.
Es ist auch Drama und Kitsch. Mhm. Eindeutig, ja.
Mit alle Geschichten, was man da vor.
Ja.
Also ich finde, Vampire Diaries ist dafür sehr viel Horror. Also die Logiklöcher und der Plot ist derartig furchtbar, dass man echt Ganselhaut aufstellt und. Also das ist für mich der pure Horror.
Ja, umgekehrt, was sagst du, was er nicht abschalten kann?
Brooklyn Nine-Nine.
Schon?
Ja, Brooklyn Nine-Nine ist geil. Nein, aber kann ich schon.
Kannst du schon.
Ich schaue jetzt gerade zum dritten Mal mit dir, also das ist nicht oft. Nein, ich bin mehr Sachen, die ich immer wieder schaue, sind bei mir eher im Anime-Bereich und da weiß
ich ja, nicht, gut, was ich schaue, da kennst du es nicht aus. Aus leider, das stimmt.
Was zum Beispiel?
Was ich schon mehrmals angeschaut habe, ich finde Overlord unglaublich gut. Von der aktuellen Season schaue ich, also das, was gerade aktuell ist, ist Tomodachi Game, was ich ganz gut finde. Wenn man da jetzt ein bisschen ausgreifen will und sagt, man nimmt Mann was auch dazu, also nicht die Serienform, sondern die gelesene Form, lese ich seit Jahren Tower of God, habe ich auch schon mehrmals gelesen, ist meiner Meinung nach ein absolutes Meisterwerk, das jeder Mensch auf der Welt lesen sollte. Und das sind so meine Sachen, die ich immer wieder lese und auch nicht aufhöre, aber.
Was sind das für Geschichten? Also storytechnisch ist das ein Realdrama, ist das Horror oder?
Eher Fantasy-Bereich, aber gibt da einige, die ich ganz gut finde. Also Tomodachi Game ist Realdrama mehr, aber das ist ein bisschen psychologische Kriegsführung quasi. Da spielen sie Spiele und müssen sie halt gegenseitig übertrumpfen mit irgendwie, wie man das Spiel jetzt gewinnt, vereinfacht ausgedrückt. Und ich mag das sehr, wenn Charaktere in Serien intelligent sind. Mir nervt das furchtbar, wenn ein Hauptcharakter in einer Serie oder in einem Film einfach fetzendeppert ist und ich dann da sitze, warum hat er nicht das gemacht? Wie du zuerst gesagt hast, mit dem Feuer, warum macht er das Feuer nicht einfach aus? Da zieht sich bei mir alles zusammen und dann will ich aufhören zum Schauen. Allerdings finde ich es sehr cool, wenn dann irgendwie eine Situation ist, wo eine Figur in einer Situation ist, wo ich jetzt selber mal kurz, okay, wie befreit sich der dann? Und dann kommt nicht irgendwie Deus Ex Machina, sondern es gibt dann eine nachvollziehbare Art, wie der Charakter aus der Figur kommt, aus der Situation kommt und immer dann denkt, okay, auf das hätte ich nicht gedacht, das ist für mich immer eine sehr coole Situation bei einer Serie und das ist leider eh viel zu selten, aber wenn das eine Serie schafft, dann bin ich ziemlich gehuckt.
Was ist der Meinung zu Cowboy Bebop? Realverfilmung?
Habe ich nicht gesehen, nur in Anime, das ist schon lange her, dass ich in Anime gesehen habe. Ist, ja, ich bin nicht der größte Sci-Fi-Fan, also auch nicht hundertprozentig meins.
Also das fällt für dich schon unter Sci-Fi rein?
Schon ein bisschen, ja. Ich meine, es ist trotzdem ein Klassiker, aber werde ich nie der größte Freund davon, aber die Realverfilmung werde ich mir nicht anschauen.
Ich muss fairerweise sagen, ich habe mir die Realverfilmungen angeschaut, ich habe mir das andere nie angeschaut, weil okay. Das war für mich damals schon, da war ich schon etwas zu alt dafür, zu dem Zeitpunkt, wie das rausgekommen ist in Österreich. Und habe mir dann, nachdem ich die ganze Staffel durchgehabt habe, ist er bestätigt worden, dass es keine zweite Staffel geben wird. Die haben es angesagt, kurz nach der Freigabe auf Netflix und habe mir dann die erste Folge angeschaut auf der Zeichentrick und ja, danke.
Ja, ist halt schon alt.
Ja, das auch. Aber wie gesagt, es gibt halt so Sachen, da kann ich schlichtweg nicht mit.
Ja.
Das ist einfach so. Gehen wir zurück zu World of Darkness. Nachdem das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist und das offensichtlich natürlich ein sehr großer Teil von dir ist, und da die Computerspiele spielst, gehen wir ein bisschen weiter in das ganze Rollenspielthema rein. Was reizt da und was für Systeme hast du bis dato da gespielt?
Jetzt mal rein von der World of Darkness bis jetzt No Vampire. Was sonst noch? Cthulhu. Also ich stehe total eben auf dieses düster und horrormäßige, aber ich liebe auch Abenteuerliches. Also ich bin ein wahnsinniger DSA-Fan und habe auch selbst eine Kampagne schon, ich bin DSA-Meisterin eben auch und habe eine DSA-Gruppe, habe schon eine Kampagne gehabt und möchte jetzt auch eine neue Storyline anfangen. Ende Juni starten wir. Möchte es dann auch wirklich mitschreiben. Ich wollte immer schon Autorin werden und möchte dann auch diese Geschichten mitschreiben, diese Heldengeschichten. Jetzt gerade sind wir auch in einer Dungeon World Gruppe. Das ist ganz cool. Ja, aber hauptsächlich bin ich entweder auf diesem düsteren Horrortrip oder auf eine Gruppe Abenteurer zieht aus und möchte zu Helden werden. So in die Richtung, ja.
Bei Vampire selbst, was verkörperst du? Bist du eher Leiterin oder ist du eher Spielerin?
War ich bis jetzt eher Spielerin, aber wir haben auch das Regelwerk da und ich habe schon den Traum, eine eigene Vampire-Kampagne
aufzumachen. Was war dein erster Vampire-Charakter?
Ein Toriado. Ich bin immer ein Toriado. Also der Künstlerin.
Ich bin nicht so der World of Darkness, wenn wir Bound und spüren, weil Kaviana, wie sie das gehört.
Ah ja.
Na, aber ich bin einfach, ich fühle mich durch und durch als Toriador, so, keine Ahnung, künstlermäßig, weil ich bin auch Musikerin. Und ja, das, genau.
Das heißt, ich bin mal Kaviana, weil ich auch geisteskrank bin.
Das hast du gesagt und nicht ich, möchte ich nur festhalten hier.
Okay. Nein, man muss fairerweise schon sagen, es gibt sehr oft so diese klassischen Charaktere, die halt der eine oder andere in dem jeweiligen System gern spielt oder im jeweiligen Setting, ja. Mhm. Ist ja so. Es gibt Leute, die wollen immer nur in Zwergen spielen, es gibt Leute, die wollen immer nur in Dieb spielen oder ähnliches. Was ist der Charakter gewesen bei DSA?
Wenn ich Spieler bin, bin ich im Normalfall eine Elfe und eine Bardin. Also eben auch Bardin, weil eben auch in die musikalische Richtung. Und Elfe, ich liebe Elfen. Ich bin auch auf den meisten Mittelaltermärkten, habe ich spitze Ohren und ja, man kann es nicht Cosplay nennen, aber verkleid mich halt als Elfe.
Es ist ja dann ein Reenactment, was nicht ganz Reenactment ist, wahrscheinlich so in die Richtung.
Ja, ich habe noch nie über die Begriffe nachgedacht. Ich kann einfach mit Stolz sagen, ich bin eine Elfe. Und das ist das Wichtigste. Ja.
Was spielst du bei DSA?
Viel zu viele verschiedene Charaktere. Da habe ich nicht so mein typisches.
Also kein durchknallten, was war das, Schelm?
Nein, gar nicht. Finde ich die stören. Also man muss auch dazu sagen, mein Malkavianer ist jetzt da nicht unbedingt gruppensprengend, also er ist für einen Malkavianer relativ pflegeleicht.
Gut, ist der Schelm auch nicht unbedingt. Also.
Ja, nicht zwingend. Nein, aber da spiele ich keinen Schelm, was spiele ich. Also ein Charakter, den ich ganz gern spiele, ist ein sozial etwas schwieriger Schwertkämpfer, der sehr auf Rondra vertraut und der wirklich ein absolut guter Mensch ist. Ist jetzt nicht mit dem schönsten Aussehen gesegnet, ist als Kind immer gehänselt worden. Und tut sich deswegen sozial ein wenig schwer, ist gar nicht gut mit Lieren und so und glaubt den Menschen relativ simpel alles, ist aber, wenn irgendwo wer laut um Hilfe schreit, ist der Erste, der sich todesmutig in die Bresche springt und beschützt. Ein zweiter Charakter von mir, den ich gerade aktuell spiele, ist ein fexgeweihter Händler, der so klassisch fexgeweiht, sehr verschlagen, ein bisschen was rausholen, aber auch eher, also wir spielen generell bei DSA eigentlich immer eher die guten Charaktere. An den ich eingestampft habe, war Hesindegeweihter. Der war ein wenig fad zum Spielen. Und dann habe ich noch einen Thulamiden, einen sehr gut aussehenden, der für die Drachenakademie magische Artefakte aufspüren sollte und unglaublich viel Geld hat, weil er halt die Drachenakademie seine Aufträge sponsert, aber davon darf er nichts für sich selbst ausgeben, sondern nur, damit er das Ziel erreicht. Und der hat als einzige Waffe eine Armbrust. So, das sind aus dem DSA-Buch die größten Armbrüste, die, glaube ich, 3W6 plus 8 Schaden machen und die 17 Züge zum Nachladen. Also ich, mein Beitrag im Kampf ist, ich schieße einmal irgendwo drauf und dann, wenn es menschliche sind, sage ich, wie viel Geld muss ich euch geben, damit ihr wieder weggeht. So. Und der ist halt dafür sehr redegewandt und versucht halt so aus den Intentionen.
Ja, das müsste die Windenarmbrust sein, ja.
Ich weiß den Namen gerade nicht, aber ja.
Das ist die, ich hab's noch nie gebraucht. Lang brauchst, also die 17 ja. Runden brauchst du aufgrund des wegen dem Auftragen. Ja,
genau.
Weil normalerweise ziehst du nur Retour und das war's.
Ich hab's tatsächlich noch nie abgefeuert im Spiel.
Ja, der Armbrust ist eigentlich eine One-Way-Waffe.
Ja.
Es gibt ja einige, die meinen, man schießt da mindestens 20 Mal pro Runden. Ja, Armbrust.
Bis jetzt die meisten feindlichen Subjekte habe ich überzeugen können, dass Geld gängen, wenn man einer genug Geld gibt. Das funktioniert meistens erstaunlich gut.
Ja, was ich spannend finde, ist das bei Vampire Malkaviana und auf der anderen Seite dann bei DSA kein Schelm, dafür eine Art Paladin und einen Schurken und.
Ja, ein sehr breites Spektrum an.
Okay, was spielt sonst noch?
Cthulhu. Aber da meistert die eigentlich fast immer.
Okay, das heißt, das ist meistens dann in den 1920er wahrscheinlich?
Nein, ich habe eine sehr spezielle Art, Cthulhu zu meistern. Ich verwende keine Würfel.
Aber von der Zeit her, meine
ich. Ja, entweder 1920 oder die Jetztzeit. Das mache ich ein bisschen, weil ich meistens selber gemachte Abenteuer, beziehungsweise adaptiere mir bestehende sehr stark. Es haben beide Zeiten große Vor- und Nachteile. Und für mich persönlich, der Unterschied ist immer, wo ich mir eigentlich denke, okay, das in die Zeit oder in die ist wirklich das Smartphone, so blöd wie es klingt. Aber ich denke immer noch, würde das Smartphone in dieses Abenteuer passen und könnte sogar eine Bereicherung dafür sein. Weil wenn man ein wenig investigativ tut, kann ein Smartphone auch unheimlich bereichernd sein. Man kann irgendwelche Anrufe machen von fremden Subjekten, die man nicht kennt und. Und wenn ich der Meinung bin, nein, es würde eher stören, weil es in Plot zu leicht machen würde, weil man jederzeit Polizei rufen kann oder so, dann siedelt die das eher in die 1920er und sonst in der aktuellen Zeit. Ich spiele immer nur One-Shots. Bei mir sterben im Schnitt die Hälfte der Leute. Darum spielen wir nur One-Shots mit einem sehr simplen Charakterbausystem, das ich selber mal ein wenig entwickelt habe, wo ich mit die entweder schreibe Charaktere selber, dass jeder einen vorgefertigten kriegt, oder ich sitze mir vor dem Abenteuer mit jedem 10, 15 Minuten zusammen und kriege gemeinsam einen Charakter, weil wenn man keine Würfel hat, braucht man keine Werte. Und die Proben mache ich ganz einfach so, dass wenn der baut halt dann einen realistischen Menschen und wenn der was macht, wo ich der Meinung bin, der Mensch schafft es, dann gelingt es ihm. Und wenn ich der Meinung bin, der Mensch schafft es nicht, dann gelingt es ihm nicht.
Wie tust du mit Zufall? Im Sinne von, wo du sagst, okay, egal wie es ist, weil der Sinn vom Würfeln ist eigentlich der, dass man sagt, okay, man sollte eigentlich nur dann würfeln, wenn man weiß, dass der Ausgang unvorhersehbar ist.
Ich habe da einen ganz eigenen Zugang, muss ich dazu sagen, ich zaubert auch recht viel. Und erwähne ich jetzt deswegen, weil das durchaus geprägt hat, weil wenn du viel zauberst, beschäftigst dich ja viel mit dem Thema freier Wille, jetzt nicht philosophisch, sondern wie nimmt ein Mensch gewisse Dinge wahr?
Wir müssen jetzt nur ganz kurz was klarstellen. Zaubern heißt Zaubertricks im klassischen Sinne.
Ja, genau. Also nicht Hokuspokus, satanische Rituale, sondern wirklich
ehrlich
Karten war, verschwinden lassen. Genau, wirklich ganz klassisch zaubern. Und der Würfel wird in meinen Augen nicht hergenommen um einen Zufall, weil es gibt keinen Zufall, weil ich als Meister bestimme ja, was das Ergebnis ist. Das heißt, ich kann die würfeln lassen und du schaffst die Probe oder auch nicht. Aber ich als Meister lege ja trotzdem fest, wie du die Probe schaffst und was passiert.
Kommt vom Schwierigkeitsgrad, ja?
Kannst genau, den ich auch genau definiere.
Kannst du das ein bisschen steuern, ja?
Genau, das heißt, im Endeffekt ist der Würfel nichts anderes wie die Möglichkeit, dass sie die Spieler nicht der Willkür des Spielleiters ausgesetzt fühlen, weil sie glauben, sie haben es in der Hand. Weil, sagen wir mal, er sagt, ich will jetzt diese Tür eintreten. Dann sage ich, du würfelst jetzt eine Probe. Ich lege als Meister den Schwierigkeitsgrad fest, ich bestimme etwaige Modifikatoren. Das heißt, auch wenn du perfekt würfelst, kann ich sagen, ja, die Dia ist massives Eisen, du hast das probiert, nicht geschafft. Weil der Spieler gewürfelt hat, fühlt er sich weniger frustriert, weil er das Gefühl hatte, er hat selbst was beeinflussen können. Aber eigentlich ist das eine rein psychologische Geschichte. Ich lasse nicht würfeln, sondern ich versuche immer, ich sage nie, wann ich dann meistert und er scheitert, weil er das nicht kann in meinen Augen, sage ich nicht, sagen wir mal, er will diese Tür eintreten, dann sage ich nicht, du hast das nicht geschafft, sondern ich formuliere das immer, dass der Spieler trotzdem ein bisschen eine positive Befriedigung daraus kriegt, indem er sagt zum Beispiel, er will die Tür eintreten, aber sein Charakter ist so ein kompletter Stubenhocker, keine Kraft und das ist ein massiver Tier. Dann sage ich ihm, okay, du bemühst dich und sie gibt ein bisschen nach, aber es reicht nicht ganz und dir geht die Zeit aus. Dann fühlt der Spieler, dann hat der Spieler das Gefühl, er kann eh was beeinflussen, auch wenn es de facto ja nicht so ist. Aber die Notwendigkeit, dass ich das auf den Würfel schieb, dass der Spieler nicht das Gefühl hat, dass er keinen Einfluss hat, kann ich einfach umgehen. Und ich bin der Meinung, gerade bei Cthulhu, jeder Würfelwurf reißt einfach raus.
Ja, das ist wieder ein anderes Thema der Commandos-Philosophien drüber, im Sinne von, möchte ich aus der Ich-Erzählerstimme meinen Charakter wiedergeben oder in der dritten Person, wie stark bin ich drinnen? Der eine ist schon drinnen, indem er nur am Tisch sitzt, der andere sagt, wenn ich nicht mindestens dreimal mit den Wölfen geschlafen habe, fühle ich mich nicht wie als die Person, ich bin. Alles schon erlebt, alles schon bekommen.
Ja, kenn ich alles. Also da bin ich sehr streng, wenn ich meistert, gerade Cthulhu, wir haben kein Licht, es gibt nur Kerzen. Ich mache immer wieder Handouts, damit man was Haptisches hat. Und wir schauen, dass man wirklich durchgehend in Time, da bin ich wirklich streng, ich sage auch, es wird ein paar Pausen geben, auch für aufs Klo gehen oder so, aber bitte nach Möglichkeit nicht gehen, weil ich würde die Szenen gern zu Ende bringen. Und die Spieler immer in Ich-Perspektive, weil ich arbeite immer ein bisschen mit labtechnischen Effekten, sage ich einmal. Wenn zum Beispiel irgendeine Bedrohung auf einen Spieler, dann stehe ich halt auf und bewege mich wirklich auf den Spieler zu und versuche da real eine Gefahr aufzumachen, dass die Spieler wirklich einen Stress haben.
Und das ist sehr authentisch und stressig. Das kann er sehr, sehr gut, ja.
Und also wirklich, dass die Spieler sich bewusst, gerade bei Cthulhu, unwohl fühlen und auch diesem Horror, das letzte Abend, da zum Beispiel, habe ich dann auch Kritik eingeholt, da haben sich die Spieler alle ein wenig verzweifelt gefühlt, haben es dann am Ende gesagt, weil habe ich Feedback eingeholt, haben sie gesagt, sie haben nicht gewusst, wie es weitergehen soll und dann gesagt, in dem Fall, das war pure Absicht, weil die Charaktere waren in einer Situation, wo es jetzt nicht wirklich eine direkte Lösung gegeben hat und ich wollte halt wirklich, dass die Spieler sich auch ein bisschen einfach überfordert fühlen und planlos und einfach diesen Druck und Stress einfach ein wenig mit haben und war für die Spieler in dem Fall ein bisschen negativ. Ich habe es positiv bewertet, weil das die Intention des Ganzen war. Und ja.
Ja, ich habe auch schon Spieler gehabt, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sage ich, genau, das ist die Absicht. Aber genau. Das ist ja halt dann auch oft eine Situation, die der Spieler oder die Spielerin nicht unbedingt haben möchte.
Genau, und dann muss man halt schauen, mit wem spielt man, mit wem spielt man nicht. Ich spiele meistens mit ähnlichen Leuten und ich bin sehr schnell, dass wenn ich mit wem spiele und das halt für mich nicht passt, dass ich den halt nicht mehr frage, weil das macht dann mir als Meister dann auch.
Für mich wenn du One-Shots machst, ist ja das weniger das Thema, was du Kampagne hast. Das ist eine ganz andere Gewichtung, was das
betrifft. Ja, darum mache ich auch keine Kampagnen. Vor allem dann kann man einfach die Leute nicht so leicht sterben lassen, weil beim One-Shot, wenn ich dann irgendwann sterben lasse, also die coolsten Szenen bei Cthulhu haben bei mir schöne Sterbeszenen, wo der Spieler weiß, okay, jetzt wird er sterben, aber das ist sehr dramatisch. Also ich habe eine der schönsten Szenen, die ich da gehabt habe, war, da waren die Spieler wo eingesperrt und im 52. Stock und es hat ein Fenster gegeben und sie sind immer verrückter geworden und verrückter und eine ist dann komplett durchtratschen, die ist quasi nur noch heulend am Boden gesessen. Der andere war noch ein wenig fähiger, hat aber auch nicht mehr, der hat es dann bockt und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir, alles wird gut, ist mit ihr zum Fenster gegangen und sie haben sie einfach aus dem 50. Stock den Freitod gewählt und das war eine unheimlich beklemmende, wirklich gut gespielte Szene und die war ein Traum für mich als Spielleiter, weil das war wirklich sehr schönes Rollenspiel und das ist das, was ich als Meister einfach wirklich gern habe.
Wie kriegst du dann die Leute dazu, dass sie sich wieder erden nach der Runde, wenn sie sich so?
Also ich persönlich habe nach jeder Cthulhu-Runde danach immer ein bisschen FHQ quasi.
Also sprich, du servierst dann für jeden ein Whisky und ein bisschen Chips oder was für den Kreislauf wieder?
Nein, das nicht. Ich beantworte mal die offenen Fragen. Ich bin selber ein Mensch, ich bin sehr neugierig. Mich nervt es, wenn ich offene Fragen habe, die nicht beantwortet sind. Also ich weiß dann, das ist auch wieder so eine philosophische Debatte, sollte man machen, sollte man nicht. Ich erkläre den Spielern dann im Hintergrund vom Blatt, was sie vielleicht nicht gefunden haben und. Erkläre ihnen, wie was zusammengehängt ist, wenn sie es nicht gefunden haben im Abenteuer. Und das sorgt dann für ein wenig Ruhe und die Spieler, die Neugier wird befriedigt. Und dann, ich stopfe quasi nur, wenn die Spieler das wollen, die Storylöcher, die sie nicht gefunden haben. Und das ist, also zum Ob, also ich habe es noch nie gehabt, dass die Spieler nicht zum Ende, weil wenn sie nicht weiterkommen, hilf ich auch ein wenig. Aber ich habe es noch nie gehabt, dass sie einfach nicht zum Ende gefunden hätten. Manchmal, wenn sie halt ganz plain angestellt haben, hat es halt ein wenig ein schlechteres Ende gegeben, aber das gehört bei Cthulhu auch dazu, dass halt einmal alle sterben oder was auch immer.
Ja, bei den One-Shots sterben bei mir in der Regel 90% der Leute, das gehört dazu.
Genau, das sehe ich genauso.
Also jeder, der schon öfter mit dem Shanti Cthulhu gespielt hat, wenn wir wieder ein One-Shot beginnen, jeder geht rein mit dem Ziel, heute möchte ich vielleicht nicht, also heute schaffe ich es nicht zu sterben. Und immer wenn wir dann wahnsinnig werden, aber am Leben bleiben, freuen wir uns darüber, dass wir nur wahnsinnig sind.
Wie viele Spieler hast du in der Regel in der Gruppe?
Verschieden. Am liebsten habe ich 4 circa, aber ich habe auch schon ein Abenteuer, das spiele ich gern mit Anfängern. Da können auch 6, 7 Leute dabei sein. Da kann man jetzt natürlich sagen, das ist schon too much, aber gerade mit Anfängerrunden habe ich oft das Gefühl, dass wenn es eine größere Gruppe ist, dass es ein bisschen leichter dann, weil der Fokus weniger auf einer selber liegt. Und da mache ich dann meistens railroadigere Abenteuer, wo ich halt die Spieler dann immer direkt ausspiele. Und für Anfänger sind meistens froh, wenn sie gar nicht so viel Präsenz haben, weil die wollen das oft eh nicht. Die sind sich nur ein wenig nervös, wissen nicht, was soll die machen, wie funktioniert das und. Und wenn es dann eine größere Runden ist, dann sind sie meinen Erfahrungen nach ein bisschen leichter, weil halt der Fokus nicht so auf einer ist, sondern weil halt jeder weniger Screentime hat sozusagen, aber das ist die Leute beim ersten Mal oft, glaube ich, ganz recht.
Kommen wir mal zurück zu dir, weil du gesagt hast, du Bardin und so. Hast du das, wenn du jetzt am Tisch sitzt, dass du dann dein Instrument auspackst und dann mitspielst und mitsingst in der Runde?
Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Und jetzt plaudere, also das ist ein netter Zufall, weil jetzt plaudere ich was über meine neue Kampagne aus. Ich meine, da bin ich zwar Spielleiterin, aber habe ich mir schon öfter gedacht, warum eigentlich nicht und wäre eigentlich mega stilvoll. Wenn man sagt, da sitzt eine Bardin und sie spielt auf einer Harfe eine wunderschöne Melodie und man kann in Real Life Harfe spielen, dass man das dann auch wirklich halt in echt macht und dem Ganzen dadurch viel mehr Stimmung verleiht. Und also mit meiner neuen Kampagne will ich das auch wirklich hin und wieder einbinden. Ich spiele eben Harfe, Klavier und ich singe. Harfe ist für das Setting am authentischsten, also am passendsten. Also ich werde da jetzt nicht eine komplette Performance abgeben, aber die Harfe werde ich schon hin und wieder einbauen und weil das stelle ich mir einfach mega cool vor. Das
haben wir bei Cthulhu mal gemacht.
Eine Blockflöte habe ich auch, auf der kann ich ein paar Töne spielen, was zu dem Zeitpunkt eh nicht relevant war, weil das musste einfach nur schrill und schräg klingen, was ich auf der Flöte mache und nicht wirklich musikalisch. Aber da habe ich mit einem Instrument, also mit einer Flöte, da haben wir gemeinsam gemeistert. Mhm. Und er hat gemeistert und ich war seine Assistentin mehr oder weniger. Und da habe ich mit einer Flöte schrille Töne gemacht.
Also ich glaube, es sind Azathoths Schergen, die bei Cthulhu... Bin mir jetzt nicht sicher, ob es der richtige Gott ist, bekannt sind für ihre schrillen Flötentöne, die Leute anziehen. Und immer wenn in dem Abend diese in der Nähe waren, hat sie dann zum Flötespielen angefangen. Das macht natürlich nochmal ein ganz eigenes Setting. Es war halt bewusst auch sehr falsch gespielt, einfach wirklich sehr schrill und unwirklich. Und das hat im Ganzen schon ein ganz cooles Setting verliehen. Abenteuer selber ist leider trotzdem ziemlich in die Binsen gegangen, weil die Spieler...
Unkoordiniert waren wahrscheinlich.
Nein, das waren Spieler, mit denen ich einfach nicht mehr spielen werde, weil die Spieler das Abenteuer ignoriert haben, weil sie einfach gesagt haben, na, ist uns egal, wir sitzen einfach da und besaufen uns im Spiel. Und das, du kannst nur so gut meistern, wenn die Spieler einfach sagen, ich tue gar nichts.
Ja, das ist frustrierend.
Das ist ja klar, ja.
Dann ist es ein bisschen
langweilig. Aber wir haben es gut gemacht. Mhm. Und dieser musikalische Effekt war schon echt cool.
Nutzt es, du musst jetzt nur was dazu sagen. Es gibt ein Cthulhu, ein vorgefertigtes Cthulhu-Abenteuer, wo es um eine Zugfahrt geht. Mhm. Und da passiert dann irgendwann einmal, dass die Spieler aufwachen und dann in den Speisewaggon gehen und dann sitzt dort einer und spielt am Klavier.
Das hätte ich gern.
Ich habe es nicht so cool gefunden, wie es mir durchgelesen
ist. Es ist grundsätzlich nicht das beste Abenteuer, das ist gerade immer nicht. Der Witz war nur das, ich bin dann, ich habe das Notebook nebenbei gehabt habe halt dann mit GarageBand einfach nur die bisschen miteinander geklimpert und am Anfang hätten sie geglaubt, das ist Einspielung oder was und dann habe ich mir direkt darauf reagiert. Das war schon sehr, sehr spannend, wie die Situation war. Das war mit drei Anfängerinnen. Es war schon recht witziger. Macht es generell Musik, Untermalung oder irgendwelche anderen Hilfsmittel am Spieltisch, die jetzt?
Schon, also ich meine, bei DSA suche ich mir im Vorhinein schon Playlists. Also ja, eben wenn man in einem Wald unterwegs ist, Musik, die dann einfach gut passt, mit Blätterrauschen und so. Also eher mehr Hintergrundgeräusche als Melodien tatsächlich, je nachdem, wie es passt. Für Kämpfe suche ich mir schon so Battle-Music-Playlists raus. In Tavernen suche ich mir auch so Sounds raus, so klirrende Gläser und viele Menschen, die halt so im Hintergrund reden. Also ich finde so Soundtrack, sag ich einmal, ganz, ganz wichtig und benutze das. Also mache das eigentlich immer bei meinen Abenteuern.
Du bei den Avengers dann wahrscheinlich nicht aufgrund des, weil ja alles finster ist.
Nein, ich habe schon. Meistens über den Laptop, aber es sind...
Der ist ja auch hell.
Ja, man kann ja Schätze kloppen zum Beispiel.
Ach so, okay, das heißt, du lässt einfach dann nebenbei liegen und fertig, genau. Okay.
Man kann, also ich mache meistens irgendwie kultuleske Hintergrundmusik, habe aber auch schon mal oben der rein, es gibt im Internet ein Projekt, das sind so Number Stations, das sind so aus die 80er, 90er aufgefangene Radiofrequenzen, wo oft Kinderstimmen hinterlegt sind, die zum Beispiel einfach nur zählen, so 1, 2, 3 und so hohe Kinderstimmen. Und aus denen habe ich mal ein komplettes Abenteuer konzipiert, wo die Spieler wo an einem Lost Place eingesperrt waren und dann ist aus die Radioboxen immer wieder diese wahnsinnig creepige Frequenztöne Musik rausgekommen ist. Das war ein sehr cooles Setting. Das habe ich wahnsinnig cool gefunden, weil es halt wirklich auch in echt alle schon ziemlich Angst gehabt haben, weil das einfach wirklich, das ist nichts, was, ich bin nicht leicht zu schrecken bei sowas, aber wenn ich jetzt auf die Nacht durch den Wald gehe, das müsst ihr ja auch nicht unbedingt nebenbei hören.
Wenn ich mich richtig erinnert, sind ja das Relikte aus dem Kalten Krieg. Ja, genau. Man weiß nicht genau, wer oder warum das gemacht worden ist. Man vermutet irgendwie so Spionagebewegungen,
genau.
Militärinformationen und sie sind, glaube ich, nur immer oder so aktiv oder sowas auf Langwein.
Das weiß ich nicht, aber ich habe Internetseiten gefunden, wo Hunderte von denen archiviert sind und du kannst das einfach abspielen. Und wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, das muss ich für Cthulhu verwenden.
Macht das lichttechnisch außer die Teelichter und Kerzen auch was?
Bis jetzt noch nicht, aber wäre schon eine Fantasie von mir. Mein Freund von uns hat schon, er hat halt auch einen Soundtrack und irgendwie das Licht ändert sich im irgendwie passend zur Musik. So ein bisschen. Und er ändert das auch. Also zum Beispiel bei eher prekären Szenen ändert er das Licht auf Rot und bei eher harmonischeren Sachen so auf Weiß, Cremefarben so. Und genau, das macht eben ein DSA-Meister. Und also möchte ich schon vor allem in meine Sachen zukünftig einbauen. Das ist schon so.
Spielst du Harfe?
Ja.
Seit wann?
Also seit wann? Ich weiß nicht, ich glaube seit 5 Jahren oder 6 Jahren. Man muss dazu sagen, ich spiele immer mal wieder und dann höre ich mal wieder auf und dann fange ich wieder an. Also die Beziehung zu meiner Harfe und mir ist es ist eine On-Off-Beziehung. Momentan die letzten Monate habe ich sehr wenig gespielt, weil wir damit beschäftigt waren, uns selbstständig zu machen. Da sind für so Späße wie musikalische Hobbys einfach keine Zeit. Aber ich sage jetzt vom Selbstständigmachen und auch sicher, wenn dann das Geschäft halbwegs rennt, ist es dann wieder so, dass es schon so ist, dass die Beziehung zwischen mir und meiner Harfe wieder besser ist. Genau, ich arbeite, also ich kann es auch in die Arbeit einbinden. Also ich arbeite auch in einem Pflegeheim und da haben wir eigene Veranstaltungen, das heißt Aromareise. Das ist so ein Wellnessprogramm für die Bewohner. Da bekommen sie Handbäder und Fußbäder und so Sachen und ich spiele Harfe dazu und das trägt wesentlich zu ihrer Entspannung bei. Also genau, ich kann es eben auch in mein Arbeitsleben einbinden, will es auch in mein Pen-and-Paper-Leben einbinden und schaue so, dass ich dann auch mehr zum Spielen komme, wenn ich es halt wirklich in meinem Leben auch brauche.
Ist es dann Behinderten- oder Altenbetreuung?
Alte Leute, genau.
Das ist spannend, ja. Gut, die haben dann ganz einen anderen Zugang zur Harfe, ne?
Ja, es ist einfach, ich glaube, immer wenn ich mit meiner Harfe komme, ich meine, mittlerweile sind sie es gewohnt, aber früher war es so, als würden sie irgendeine Erscheinung sehen, so einen Engel, der daherfliegt oder so, weil sie es halt gar nicht, ja, sie konnten es gar nicht glauben, dass da jemand steht und mit einer Harfe, weil...
Ja gut, Harfe ist ja ein Instrument, was ja eigentlich sehr selten gespielt wird und ich habe es eigentlich auch nur als Kind aus dem Märchen mitgekriegt, wenn da wieder irgendein Szenenwechsel war mit... Oder Sindbad oder solche Sachen, also die alten 60er, 70er Verfilmungen. Ja. Da wurde das nur als Stilmittel eingesetzt. Sonst das nicht.
Ist, ich selbst kenne auch eigentlich sehr wenige Leute, die Harfe spielen. Und es ist so ein bisschen so ein Fantasy-Instrument, habe ich so den Eindruck. Was natürlich für meinen Elfenruf da sehr dazu beiträgt, was ich gut finde.
Und wie ist dann das Klavier dazugekommen? Oder das gibt es schon länger wahrscheinlich?
Das Klavier gibt es schon länger tatsächlich. Also... Das habe ich damals, ich war mal im Gymnasium nach der Hauptschule, das ist, ja, vor, wann war ich, keine Ahnung, 13 Jahren, da musste man, da war ich im Musikzweig und da musste man ein Instrument lernen. Da wollte ich ursprünglich Gesang machen, dafür wurde ich aber nicht aufgenommen. Deswegen habe ich mich dann für Klavier entschieden und Gesang habe ich dann an der Musikschule nebenbei gemacht.
Mhm. Das heißt, du bist der fosterfertige Konzertpianist.
Auch beim Klavier war es immer mal wieder und immer mal wieder nicht auch so ein On-Off-Ding. Aber prinzipiell, wenn ich regelmäßiger üben würde, könnte ich sicher schon auch schwierigere Sachen machen, ja. Also wenn ich mich wo reinfuchsen würde in ein Lied, geht da sicher einiges. Ja, doch schon.
Und du bist nicht musikalisch in der Richtung?
Ich habe das musikalische Talent von einem schlechten Volksmusiker, Andreas Gabalier oder so. Wenn ich damit irgendwann auf die Füße getreten bin, zu Recht. Aber nein, ich bin witzigerweise die einzigen musikalischen Berührungspunkte, die ich habe früher mit einem Freund auf der Wii Guitar Hero gespielt. Hat mit Musik nicht viel zum tun.
Mehr als was du glaubst sogar.
Ja, aber witzigerweise, er ist Musiker und er spielt eine Gitarre. In die schwierigen Parts, wo es zum Greifen ist, habe ich ihn immer komplett angehängt, weil ich deswegen habe ich dann zum Zaubern angefangen, sehr viel Fingerfertigkeit habe. Aber wenn ein Stück war, wo man einfach nur einen Takt halten muss, Fehler, Fehler, schlecht, nicht gut gemacht, Fehler, Fehler. Ich kann ums Verrecken keinen Takt halten. Kann ich nicht.
Also Rhythmusgefühl wie irgendwas.
Ja, ich war unglaublich gern musikalisch. Ich kann 100 Millionen Songtexte auswendig. Ich singe bei jedem Scheißlied mit. Das klingt halt, wie wenn irgendwie angeschlacht wird. Und auch wenn ich nicht Death Metal höre, was ich eigentlich nie tue, also es klingt immer furchtbar, ich habe leider null musikalisches Talent. Es war das, wenn es eine klassische Frage kommt, so wenn du ein Ding an dir ändern könntest, was wäre es? Ich würde mir wünschen, dass ich einfach musikalisches Talent hätte. Ich habe auch nicht nur kein Rhythmusgefühl, ich kann mir auch keine Tonabfolgen merken. Also wenn ein Lied gespielt wird, das ich schon 100 Mal gehört habe, ich kenne es, wenn der Gesang einsetzt, weil ich meinen Text merke, aber ich kann mir keine Rhythmen merken. Keine Chance.
Das heißt, Simon Says funktioniert bei dir nicht? Also dieses Dü-Dü-Dü?
Nein, keine Chance. Merkt man keine Rhythmen. Geht nicht. Kann ich nicht. Weiß ich nicht.
Ist eigentlich ein kognitives Training nur so nebenbei.
Das kann sicher...
Also wenn wir einen Schlaganfall gehabt hat oder ähnliches, genau solche Sachen nutzen für kognitive Trainings. Aber wenn du dort jetzt schon durchfährst, noch einen Schlaganfall... Ja. Erst
nein, ich glaube, ich konnte sicher lernen, dass ich es erwähnt konnte, aber ich weiß, wenn ich sowas mache, dann will ich es wirklich gescheit machen und da weiß ich, dass mir das Talent fehlt und dann habe ich gesagt, dann mache ich lieber irgendwas anderes, wo ich das Niveau, mit dem ich selber zufrieden war, erreichen könnte.
Ja, schräg. Okay, also wir haben im Vorgespräch nicht drüber geredet und ich habe ein bisschen gerätselt, aber ich gehe davon aus, ich jetzt nicht über das Rollenspiel zusammengekommen, sondern eher über das WGT oder ähnliches.
Korrekt.
Ja. Also beim Fortgehen der schwarzen Szene in Wien haben wir uns kennengelernt.
Was man, muss man dazu sagen, sie Niederösterreicherin, ich Oberösterreicher. Und das war ganz amüsant, weil ich bin halt da, weil es Wien doch ein bisschen weiter weg ist, selten in Wien unterwegs. Und da ich jahrelang in der Justiz gearbeitet habe, haben wir auch die Medientechnik österreichweit gemacht für Justizveranstaltungen. Und einmal im Jahr im Februar ist immer der Juristenball in der Hofburg, also ganz wichtig, da kämen Justizminister, die ganzen wichtigen marschieren alle ein. Furchtbare Schickimicki-Veranstaltung, das Glasl Sekt kostet, glaube ich, 14 Euro. Wahnsinn. Eine Veranstaltung, die ich persönlich nie besuchen würde, aber wir haben halt dort gearbeitet, weil wir die ganze Medientechnik gemacht haben. Und das, da waren wir bis, da war die Mitternachtsquadrille, die haben wir dann noch gefilmt und alles. Und so um eins war Schluss, dann haben wir alles zusammengepackt und sind gegangen und dann war es so Tradition, dass ich mit meinen Kollegen dann noch irgendwo in der Nähe vom Hotel in irgendein Eispub oder irgendwas gegangen ist und dann haben wir uns noch ordentlich die Bieren weggeschickt. Haben um 6 wieder aufmüssen, weil wir dann in der Hofburg wieder alles abbauen haben müssen. Und ich habe jedes Jahr durchgemacht. Und das war so, da waren wir dann bis 3 fort. Meine Kollegen sind dann alle ins Hotelzimmer und ich habe gesagt, was tue ich jetzt noch 3 Stunden? Und habe gewusst, das ist im Weberknecht eine Kaffee-Veranstaltung. Habe mich ins Taxi gesetzt, bin dann noch in Wien mit dem Taxi um 3 in der Früh zum Weberknecht mit einem ziemlichen Vollrausch gefahren.
Das ist gefährlich, weil du bist gleich mal viel mit Eira.
Ja, aber keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann bin ich halt in den Weberknecht gegangen und da haben wir uns dann kennengelernt. Das
Rest ist Geschichte.
Rest ist Geschichte, genau.
Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
Seit 2017.
Ja, wir hatten vor kurzem unseren, am 6. Ja, Mai, hatten wir unseren 5. Jahrestag. Und verheiratet, heuer im Juli haben wir unseren 3. Hochzeitstag. Mhm. Genau, also noch genau zusammen seit 5 Jahren und verheiratet seit nicht ganz 3 Jahren.
Und man merkt immer, sie muss auch immer überlegen, also ich brauche mir nicht schlecht fühlen, wenn ich die Daten nicht weiß. Weil
es ist die Frage, was in 20 Jahren ausschauen wird.
Ja, dann wissen wir es beide nicht mehr.
Habt sonst noch irgendwelche eigenartigen Hobbys oder ähnliches?
Ganz bestimmt, lass mich mal kurz
nachdenken. Ja, also ich sage jetzt einmal nicht Dominion, ich habe da nicht alle davon daheim, ich habe da nur 2 Schachteln.
Alle, die es gibt, ich habe sogar eine Zeit Dominion online gespielt, also ich bin wirklich, ich habe sogar, wie wir noch die Nerdhölle gehabt haben, das war so ein Blog von uns, den wir seit einem Jahr circa aufgegeben haben, habe ich regelmäßig Kartenanalysen geschrieben, wo ich wirklich, also ich bin bei dem Spiel der, der sich hinsetzt, Statistiken ausrechnet und schaut, was ist die bessere Strategie. Also eins meiner Hobbys und schräge Hobbys bei mir, Zauberei, wie ich heute schon mehrmals angeteasert habe, mache ich jetzt auch schon seit über 10 Jahren. Also auch schon ein paar kleine Auftritte gehabt in meinem Leben. Jetzt habe ich da jahrelang weniger da. Und jetzt haben wir einen YouTube-Channel gestartet. Da mache ich jetzt ganz brutal einfach Werbung. Der ist jetzt seit gestern online. Wir haben sie extra wegen dir geschaut, dass wir gestern noch online kriegen, dass wir heute sagen können, er ist schon online. Und das ist was ich seit Jahren machen will. Aber ich bin halt eher die Rampensau, die vor der Kamera steht. Mich nervt dieses Editieren, kennst du eh alles. Schneiden, das ist, ich habe mir schon 10-mal angeschaut, aber mich nervt es immer. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache nie einen Channel. Mein bester Freund, der will da jetzt aber voll rein und dem taugt das voll und der tigert sich da gerade voll rein. Das heißt, der filmt immer und ich mache quasi die Tricks, teilweise mit Live-Publikum, teilweise ohne. Manchmal erkläre ich was, manchmal nicht, je nachdem. Und
ja, aber darfst du eigentlich, oder anders gesagt, bist du nicht eigentlich in der Situation, dass du die Tricks nicht verraten darfst?
Naja, ich kann meine eigenen Tricks kann ich durchaus verraten.
Das heißt, du bist nicht in der großen Gilde der Magier oder der österreichischen Magierschule oder keine Ahnung, wie das
ist drin. Die gibt's auch wieder, aktiv ist da nur was in Wien. Und diesen Magierkodex, ja, den gibt's durchaus, das ist ganz witzig. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, es gibt ältere Relikte, die sagen wir, der, mit Relikte meine ich ältere Mitglieder der magischen Vereinigung, die sagen wir, der darf auf gar keinen Fall irgendwas herzeigen. Wo ich mir dann denke, naja, aber wenn man gar nichts herzeigt, nicht einmal die Basic-Sachen, dann wird man nie neue Leute kriegen, die das als Hobby ausüben. Und ich bin auch so dazu gekommen, ich habe da irgendwann, was weiß ich, wie war ich, 19, 20, keine Ahnung, ewig her, beim Furtke haben wir mal irgendwie, jeder kennt auch 2 Kartentricks, haben wir uns irgendwas gezeigt und dann habe ich einfach mal googelt und dann lernst du halt einmal die einfachen Sachen. Und ich sage immer, alles, was von mir ist, oder es gibt so einen großen Beginnerskurs auf Magic, das ist ein Buch, das kostet 15 Euro. Da sind ganz viele Basissachen drinnen. Alles, was da drin steht, habe ich kein Problem, dass ich verrate, weil die Hürde, dass man das irgendwo im Internet findet, die sind quasi nicht da. Und da denke ich mir jetzt gar nichts. Und wenn man nichts herzeigt, dann wird es ja nie Nachschub geben. Also ich finde, es ist bei uns witzigerweise ein meiner Meinung nach wahnsinnig unterschätztes Hobby, das noch sehr altbacken daherkommt. Man hat so bei uns klassisch die Vorstellung, das ist halt der biedere Zauberer, der macht da halt mit seinen Ringen, wie man es kennt. Das ist weit weg von der modernen Magie. Die Amis sind uns bei dem weit voraus. Da gibt's auch viel mehr Magier, da ist er beim Furtge, da gibt's immer wieder in die großen Städte Leute, die halt dann beim Furtge irgendwie coole Sachen machen. Und da wird er jetzt wieder schon viel mit Smartphones gemacht und wirklich mit modernen Hilfsmitteln und auch moderne Magie. Und das ist schon teilweise meiner Meinung nach echt cool, wenn man da irgendwas.
Ja, aber das heißt, du bist da eher der klassische Kartentrick-Mensch und so weiter.
Ich mache viel mit Karten, einfach weil ich immer gerne Beschäftigung mit den Händen habe, aber nicht nur. Ich mache auch teilweise Mentalsachen, Münzen, ganz andere Geschichten, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Meistens eher ein bisschen humoristisch. Also ich bin kein sehr ernster, seriöser Mensch. Drum hat es bei mir immer so ein bisschen diesen klassischen, ich bin ein totaler Harder-Fan, also diesen klassischen, trockenen, bösen Humor. Den lasse ich immer ein wenig mit einfließen in meine Performance.
Hast du dir mal die Amis angeschaut, die so 15 Mal in 10 Sekunden das Gewand wechseln auf der
Bühne? Ja, da gibt es ganz viel davon.
Das ist
Quick Change. Ja.
Bei manchen Sachen, was du das anschaust, in groß, du wirst erschlagen, wie bei jedem Kinofilm. Wenn du ein bisschen distanzierter, kleiner anschaust, siehst du sofort, okay, da und da wird eingriffen und dann merkst du es, dann ist der ganze Flair ein bisschen wicker.
Ja.
Aber die Bühne und die Präsenz vor der Bühne macht sehr viel aus.
Extrem, das ist, man muss ein wenig Rampensau sein, dass man das mag, das ist so.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, das hättest gern im Zuge von dem Zauberer sein realisiert? Nehmen YouTube-Channel so nach dem Motto, du wirst was im Bundeskanzler bezaubern oder so?
Nein, das ist nicht, was ich jetzt tatsächlich vorhabe. Einfach was auch was ist, was ich schon seit Jahren vorhabe, aber noch nie den Schritt gewagt habe. Ich will jetzt dann durchaus einmal ein paar bezahlte Shows geben. Also ich habe schon einige Shows gegeben, aber halt immer unbezahlt. Gaudi halber auch einmal, da zum Beispiel vor Jahren haben wir ein paar Freunde mit ihrer Band in Wien gespielt, haben so ein Konzert gemacht. Da habe ich während die Umbauphasen zaubert und so Geschichten. Aber halt immer Gaudi halber, und ich würde das jetzt gern dann wirklich einmal ein wenig auf.
So, der mietbare Zauberer für die Kindergeburtstage
und. Nein, Kinder, ich mache ungern Kinderzauberei.
Okay.
Weil Kinderzauberei wieder ganz, ganz eigen ist, weil das ganz schräg war. Menschen haben im Normalfall immer eine gewisse Denkweise, wie man gewisse Sachen hat. Das ist jetzt schwer, dass ich das in einem Podcast sage, das ist immer was man visuell sehen muss. Aber wenn ich eine gewisse Geste oder irgendwas mache, dann reagieren die Menschen so, weil sie es gewohnt sind. Und das nutzt die Zauberei sehr oft. Und Kinder haben das nicht so. Die sind da noch nicht so konditioniert auf irgendwas. Und da muss man wieder ganz anders zaubern, weil die einfach auf ganz andere Sachen achten. Und das ist meiner Meinung nach, ist die Kinderzauberei, also ich, für mich persönlich, ist die schwieriger wie für Erwachsene.
Weil sie die nicht so schnell ablenken lassen.
Nein, nicht ablenken, die lassen sich ganz anders ablenken. Ein Kind, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, schau dort, ein Vogel, keiner schaut, kennt jeder. Ein Kind schaut gleich einmal. Die sind, also bei erwachsenen Menschen musst du viel subtiler hergehen, beim Kind mehr mit dem Holzhammer, und dann reagieren die Kinder. Und das liegt mir aber nicht. Ich bin da mehr der subtile Typ und ich tue mir mit Kindern echt schwer. Also so ab 10, 12 ist dann eh wieder was anderes, aber jünger ist halt schwierig. Aber nein, generell, es gibt ja so Firmenfeiern, was auch immer, gibt es durchaus Bedarf. Also ich kenne einige Magier, die sind eigentlich wirklich immer gut gebucht worden. Und da haben wir doch das will ich nebenbei machen, weil ich es einfach cool fand.
Zaubern, Harfe spielen, gut, Klavier ist eher Standard, was das betrifft. Flöten auch, Gitarre nicht.
Nein, ich singe, Gitarre mache ich nicht.
Ich frage deswegen Gitarre, weil das auch oft eigentlich einhergeht mit der Blockflöten, weil man eigentlich oft mit der Blockflöten anfängt, dann wechselt zur Gitarre.
Das stimmt, habe ich sogar, ich hatte die Gitarre-Probierphase, das stimmt, aber sie war, glaube ich, 3 Wochen lang und dann war es auch wieder vorbei.
Okay. Das heißt, Wonderwall hast du spielen können?
Ich habe gar nicht spielen können, deswegen war die Phase auch schnell wieder vorbei.
Das klassische das Meme, dass jeder, der Gitarrespielen anfängt, Wonderwall
anfängt. Das Meme kenne ich nicht, aber
meiner Zeit, wo ich angefangen habe zum Gitarrespielen, hat es Wonderwall noch nicht einmal gegeben als Idee. Da habe ich im Herzen der Bauer gespielt.
Das kenne ich nicht einmal.
Da.
Jetzt wieder bei dem Punkt, wo ich sowas nicht erkenne. Also, kannst mir jetzt meine Lieblingslieder vorsummen und ich kenne es nicht.
Nein, im Herzen der Bauer lernt man in der Volksschule.
Okay.
Ja, es ist ein Volksschulliederbuchlied.
Habe ich schon erwähnt, dass ich wirklich unmusikalisch bin?
Glaube ich nicht. Du hast vorher erzählt, du hast oder ihr habt einen Blog einmal gehabt.
Genau, die Nerdhöhle, da haben wir relativ viel über alle möglichen Nerd-Dinge, die uns so bewegt haben, geblockt. Haben wir dann aus Zeitmangel irgendwann letztes Jahr, glaube ich, einmal eingestellt.
Hast du aber, er ist noch verfügbar?
Er ist noch verfügbar, ja. Aber das letzte Update, weiß ich nicht mehr, wann war.
Ich glaube, das ist sogar schon
zwei Jahre her. Irgendwann über Corona haben wir da einmal aufgehört. Einerseits, weil wir halt auch nicht mehr aussehen können, weil wir haben, wenn wir Fotos gemacht haben auf Märkte oder so, Festivals, haben wir dann Videos gemacht, so ist es ja unprofessionell, gaudi halber.
Das heißt, das hat sich dann eher auf Instagram dann verlagert wahrscheinlich, falls man unterwegs war oder verlagert
ja,
sich jetzt.
Bei mir schon, ja. Zumindest. Doch, auf jeden Fall. Ich mag Instagram sehr gerne.
Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte mit euch reden. Ich muss fairerweise sagen, vorher gesagt, wie wir sie auf der Grillfeier kennengelernt haben,
ja,
wie ich mich ja nicht zu erkennen gegeben
du
hatte.
Du kanntest mich schon, ich wusste nicht,
genau,
wer du bist. Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie es war, wie ich dazu gekommen bin, dass ich gewusst habe, dass du Hafer spielst. Ich weiß nicht mehr, ob das einfach im Smalltalk war mit der Wicke oder
irgendwas. Instagram wahrscheinlich sonst.
Ja, ich habe
irgendwann einmal
Fotos mit meiner Hafer auf Instagram.
Ich habe schon so viele Fotos von ihr gemacht, wo sie irgendwie mit der Hafer in allen möglichen Outfits posiert, in allen möglichen Jahreszeiten. Ich bin schon richtig genervt, dass ich Fotos machen müssen habe, weil ich einfach nicht gern Fotos mache.
Es gibt sogar ein Video auf YouTube, das er gedreht hat.
Also sie hat da wirklich schon sehr viel publik gemacht, dass Hafe spielt.
Ehrlich gesagt, also das mit der Hafe war für mich schon mal ein Punkt, dass ich sage, okay, gut, es würde interessant sein, als Rollenspieler natürlich auch. Und Hafe ist ein wunderschönes Instrument, nicht nur optisch, sondern auch akustisch. Ja. Und wie gesagt, wie der heute mitgeteilt habe, es gibt auch verrückte Damen und Herren auf der Welt, die dann noch Pedals dazu hängen, also sprich Reverbs und ähnliches. Da gibt es ganz böse Sachen, was man machen kann.
Wie darfst du bei nicht anschauen? Ich bin bei dem Gespräch, wie du Reverbs
erwähnt
hast, bin ich geistig schon ausgestiegen.
Das sind diese Dinge, wo dann plötzlich alles verzerrt wird und umeinander halt und so weiter.
Das ist so cool.
Okay. Ich habe keine Ahnung. Es klingt für mich, wie wenn es Spanisch redet. Ja.
Also wie gesagt, man kann da ziemlich viele lustige Sachen machen und kann ich nur empfehlen, mal so auf YouTube nachzuschauen.
Ja, werde ich auf jeden Fall.
Und dann vor kurzem kriege ich dann plötzlich einen Facebook-Hinweis mit, da gibt's jetzt was, was es macht. Und man dachte, okay, gut. Klingt schon mal interessant. Gut, Firma gründen macht heutzutage gefühlt eh jeder zweite. Dank Corona sowieso fast die mehreren noch mitunter. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, ich als Drachentöter-Podcast muss auf alle Fälle die Netzdrachen interviewen, sonst habe ich mein Lebensziel verwirkt. Aber ich weiß nur, echt gibt's. Als Netzdrachen, es macht irgendwas online und das war's.
Also da muss ich gleich mal ein Disclaimer vor, für sämtliche meiner anwaltlichen Freunde, die das hören, wenn ihr nach diesem Tag nichts mehr von mir hört, dann wurde ich vom Drachentöter getötet, der die Netzdrachen zur Strecke gebracht hat. Das müssen wir gleich mal vorne weghalten, damit wir das Wochenende überleben.
Die armen Netzdrachen sind auf jeden Fall in einer gewissen Gefahr, ja doch.
Definitiv. Ja, warum Netzdrachen? Also was wir sind eine Online-Marketing-Agentur mit Agentur-Money, uns zwar und noch mit anderen Freelancern im Gepäck, wenn wir nicht weiterkommen oder nicht spezialisiert sind auf die Gebiete, anbieten, da mal das Klassische, wenn du sagst, jeder gründet, was mittlerweile auch jeder macht, Social-Media-Betreuung, Webdesign, ähnliche Geschichten. Wie es zu der ganzen Geschichte gekommen ist, also ich habe 15 Jahre in der Justiz gearbeitet, davor lang als IT-Administrator, habe mich dann 2018 nebenbei selbstständig gemacht, so klassisch IT-Zeug, bin dann einmal ein bisschen in den Webdesign-Bereich, weil es mich interessiert hat, habe dann da einmal die ersten Webseiten gemacht, die natürlich nur furchtbar ausgeschaut haben, wie es halt normal ist, und habe mich dann auch kreativ immer mehr mit Marketing beschäftigt und habe dann von der Justiz kurzzeitig zum Fronius gewechselt. Da war ich dann ein paar Monate im Third-Level-Datenbank-Bereich, war nicht so meins. Und danach habe ich mir jetzt einfach gedacht, so, jetzt wage ich einfach den Schritt in die Selbstständigkeit und bin seit 01.01.2021 komplett selbstständig. Und habe halt am Anfang viel Webseiten gemacht, klassische Geschichte, habe dann Diplom nachgeholt für Online-Marketing, dass man, sind ja doch in Österreich, da macht sich halt ein Papier ganz gut. War ein bisschen Zeitverschwendung in meinen Augen, recht viel Neues habe ich nicht erfahren, aber man hat halt ein Diplom.
Du kannst das belegen, dass du das einmal gelesen hast.
Genau, so in die Richtung, dass ich für einen Zeitpunkt, wo die Prüfung ist, habe man gelernt, ja, aber gut, wieder ein anderes Thema. Das machen wir jetzt circa 1,5 Jahre und Cassie ist halt dann irgendwann in der Pflege. Zuerst hat sie 40 Stunden gearbeitet, dann ist sie auf 30 Stunden runter.
Genau, das kann ich selbst erklären. Also ich bin Pflegekraft und liebe es auch in der Pflege zu sein, aber aufgrund von A, meinen chronischen Rückenproblemen und B, der, ja, wie sie jeder kennt, der Situation, also Personalmangel, geringes Gehalt etc., ist für mich dieser Job bei aller Liebe einfach nicht das, was mich jetzt permanent für immer erfüllt. Ich möchte sehr wohl in der Pflege sein, aber einfach nicht nur. Und als der Shanti ist eben an mich herangetreten vor nicht allzu langer Zeit und hat gemeint, ja, wir könnten das die Firma ja gemeinsam aufziehen. Und ja, somit hat sich das dann ergeben, dass ich beschlossen habe, ja, großartig. Das ist was ganz was anderes. Ich kann in der Pflege runterschrauben, aber trotzdem in der Pflege bleiben und habe einen komplett anderen Beruf, der aus komplett gegenteiligen anderen Tätigkeitsbereichen und Herausforderungen besteht. Und ja, deswegen habe ich beschlossen, da einzusteigen.
Und auf der anderen Seite ist es nur ein bisschen ein Standbein.
Ja, natürlich.
Das heißt, du bist jetzt wahrscheinlich 20 Stunden in der Pflege und 20 Stunden mehr oder weniger halt.
Ja, also so in etwa. Die Selbstständigkeit, am besten sollte ich noch mehr machen, aber so ist das eben, wenn man sich selbstständig macht, man kann nie genug
tun. Ja, es heißt ja nicht immer sonst selbstständig, weil man macht es immer selbst und ständig.
Selbstverständlich, ja, das fühle ich sehr seit den letzten Wochen, diese Redensart, sagen wir so, ja.
Genau, und weil man halt vorher, ich war halt als Freelancer quasi klassisch tätig. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn wir es jetzt gemeinsam machen, dann stellen wir das jetzt einmal vom Branding her auf einen gemeinsamen Nenner. Und dann haben wir wirklich lang überlegt mit Namen und so. Wir wollten irgendwie einen Bezug zum Internet. Und dann haben wir uns überlegt, so was, wie nennen wir sie und auch wie branden wir sie. Weil das ist halt, wir machen Marketing, da ist das Branding natürlich ein großes Thema und spielt eine große Rolle. Und dann haben wir überlegt, und ja, ich meine, Online-Marketing-Agenturen gibt es wie Sand am Meer. Gefühlsmäßig jeder Zweite, der halt seine Freizeit gern auf Instagram und Facebook verbringt, sagt, ich mache Social-Media-Marketing, ist ein freies Gewerbe, kann jeder anmelden. Man braucht nichts wissen, nichts können.
Man muss nur die Beiträge zahlen, ja.
Genau, ist meiner Meinung nach nicht gut für die Branche, weil ich bin kein großer Fan von reines freies Gewerbe ohne Befähigungsnachweis, aber gut, wieder ein anderes Thema. Wurscht, und dann haben wir uns überlegt, so, wie branden wir uns, und wir sind dann natürlich Marktrecherche betrieben und wir sind draufgekommen, selbst die sie eher, sage ich mal, ein bisschen alternativer präsentieren, haben trotzdem für uns immer noch so ein bisschen diesen klassischen Bankenflair. So, das sind sehr seriöse, aufgezogene Seiten. Du wirst es nicht glauben, ich glaube, über 50% der Homepage sitzen die Leute im Online-Marketing-Bereich. Witzigerweise, wenn man anbietet, dass ich sage, ich mache Social Media Betreuung, Social Media sind alle per Du, da sieht sie die Leute nicht. Warum sieht sie die dann auf der Homepage? Und das ist immer so ein bisschen, ja, für mich persönlich nicht ansprechen. Und dann haben wir uns überlegt, so, wie setzen wir uns so klassisch von wem ab? Mit besserer Arbeit werden wir uns nicht aussetzen. Sicher, ich bin der Meinung, dass wir das gut machen, aber ich würde sagen, dass die meisten anderen Agenturen gut arbeiten. Kann ich natürlich nicht bewerten, aber im Zweifel für den Angeklagten. Also gehen wir mal davon aus, dass sie ihre Arbeit gut machen. Wir haben gesagt, okay, wir setzen uns ab, indem wir uns einfach bewusst sehr nerdig und auch direkt schon mit dem Namen präsentieren. Wir haben auch bei Social Media haben wir das klassische Herr der Ringe-Gedicht auf der Homepage abgewandelt. Also eine Social Media Plattform, sie alle zu finden, mit Posts zu begeistern, die User zu binden, so in die Richtung. Wir haben kein Kontaktformular, sondern der Knopf ist bei uns Botenrabe senden, und wir haben halt gesagt, so, dann branden wir uns bewusst sehr nerdig und
eben so authentisch, wie wir sind.
Genau.
Wollen wir das auch an unsere zukünftigen Kunden, Partner vermitteln einfach.
Genau, und darum sind wir dann zum Thema Netzdrachen, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwie einen Internetbezug, und Drachen sind einfach, das sehen die Zuhörer natürlich nicht, aber wir haben ganz viel Schulterdrachen überall in der Wohnung verteilt.
Ich würde behaupten, wenn man auf eure Instagram-Seiten schaut,
kennt man es?
Ja. Kommt man nicht dran vorbei, ja.
Ja, also Drachen haben in meinem Leben immer schon eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt.
Schon vor Game of Thrones geht er vor.
Ja. Also ich glaube schon seit ich ein Kind war, bin ich einfach unglaublich fasziniert von Drachen. Und ich weiß noch, ich habe in meinem damaligen Kinderzimmer, habe ich mir so ein Schild ausgedruckt. Ich glaube, da war ich, keine Ahnung, 10, 11 so. Das war so ein Pergament mit einem Drachen drumherum und auf dieses Bild habe ich halt geschrieben, willkommen in Cassis Welt quasi. Und ja, die war dann halt voller Drachen und Feenstaub. Und genau, also Drachen begleiten mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und nicht ohne Grund habe ich auch eine Drachen tätowiert. Also sie sind wirklich immer und überall da.
Das streut mir die ganze Zeit an, so eine Bär.
Ja, und darum haben wir dann den Namen gewählt, wenn wir uns gedacht haben, vielleicht was Animalisches als Bezug, dann haben wir überlegt, was ist das stärkste und tollste Tier, das gibt, ein Drache. Weil wer Löwe, wie langweilig, ein Drache. Eindeutig.
Ja, also ich hätte das nebenbei, wahrscheinlich hätte es vor 5 Jahren gemacht oder so, wahrscheinlich ein Panda oder so das Thema.
Was auch immer, aber nein, das war bei uns war es wahrscheinlich der Drache geworden. Und ich kenne, muss dazu sagen, ich kenne keinen einzigen Beleg dafür, dass ein Drache jemals einen direkten Kampf gegen ein anderes Tier verloren hätte.
Das ist richtig, ja.
Also eben, also eindeutig bewiesen, dass Drachen die tollsten Tiere sind, die es gibt.
Ja.
Und Platz 2 sind Erdmännchen, muss man auch sagen.
Nee, ich kenne einige, die sagen Pandas. Ich nein, nicht, aber also, ich bin für Drache-Löwe-Kombination. Ja.
Ich bin immer der Meinung, jeder Mensch, der falsch liegt und jeder, der sagt, die 2 tollsten Tiere sind Pandas, liegt zwar falsch, aber das ist das gute Recht von jedem. Erdmännchen sind definitiv Platz 2.
Ja, das heißt Homepages bauen, Konzepte erarbeiten und so weiter. Was ist kompletter Inhalt, wo du sagst, okay gut, das ist das, was ihr schon gemacht habt, beziehungsweise schon umgesetzt habt, gibt es irgendwas?
Ja, einiges. Was haben wir umgesetzt? Relativ viel im Webseitenbereich. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr hat es ein sehr interessantes Projekt gegeben, da hat es vom Land Oberösterreich einen Wasserstoffbus durch Wels gegeben. Das war in den Medien, da habe ich zum Beispiel die Seiten gebaut letztes Jahr. Das war ein großes Projekt, da war eben Fronius involviert auch, weil die haben die Ladestationen gemacht, Solaris, die im Bus gestellt haben, das Land Oberösterreich über das Verkehrsreferent und da habe ich die Homepage gebaut. War eine ganz coole Geschichte, da hat es dann so ein Bustagebuch gegeben. Mittlerweile muss ich dazu sagen, die Homepage ist zwar noch online, aber sie hat irgendwo einen Fehler drin. Und da das Projekt abgeschlossen ist, gibt's da nichts, dass ich den beben. Ich hab mir gedacht, die werden wahrscheinlich einfach mal gar nicht halber beheben, weil,
wenn man mal fahrt. Also als Referenz, weil es ist ja dennoch,
ja, Werbung. Genau, und wenn man mal fahrt ist, werden ihn beheben, aber dabei war noch die Zeit, dass ich da Bugfixen betreibe. Was sind nur coole Projekte? Jetzt haben wir gerade für einen Immobilienmakler aus Deutschland haben wir Social Media Betreuung gemacht. Das haben wir jetzt wieder abgelegt. Wir haben dann eine große Facebook-Seiten haben wir betreut, so Sheldon Cooper Blog, Big Bang Theory Fanseiten mit über 50.000 Abonnenten haben wir einige Monate betreut. Mit ziemlichem Erfolg auf Social Media. Also da war jetzt wie so dieses klassische Problem, dass wir zwar auf Social Media wahnsinnig erfolgreich waren mit unglaublichen Zugriffszahlen, aber der Hintergrund von dem Ganzen war, es war ein Blog mit Affiliate-Links und ähnliches und wir waren zwar auf Social Media wahnsinnig erfolgreich, allerdings haben wir es nicht geschafft, dass wir die Verkäufe an Affiliates steigern, was auch schwierig ist, und dann haben wir mit dem Kunden gemeinsam die Analyse betrieben und gesagt, okay, es bringt nichts, dass man da noch viel Geld investiert, weil das, was sowas kostet, bringt den Mehrwert nicht, weil wir haben es zwar geschafft, dass wir natürlich die Big Bang Theory wieder in die Köpfe der Menschen rufen, aber da er ja nicht der Produzent der Serie war, sondern nur Affiliate-Fanprojekt, ist das halt ein wenig füreinander gegangen und wir haben bis jetzt auch keine Möglichkeit gefunden und ich habe aber auch witzigerweise dann relativ viel recherchiert. Ich habe nur kein anderes Affiliate-Projekt gefunden, was mit einer Fanseite auf Facebook wirklich Geld verdient, weil abgesehen davon, dass man halt hin und wieder auf Facebook die Affiliate-Links posten kann, das geht, tut sich relativ wenig.
Ein weiteres Projekt, was jetzt gerade am Anstarten ist, wir machen das Social Media Marketing für einen gemeinnützigen Verein. Für Menschen mit Beeinträchtigung hier in Wels. Genau, weil das ist uns auch ganz wichtig, dass wir in die Sparte gehen, eben punkto gemeinnützige Vereine.
Welche ist denn das Licht?
Aufatmen heißt der Verein.
Okay.
Ein relativ junger Verein.
Ja, ich kenne ihn, ja.
Genau. Und
das haben wir ehrenamtlich übernommen, muss man dazu sagen, weil es ja der gemeinnützige Verein ist.
Und genau, Vereine haben halt einfach kein, natürlich sehr wenig Kapital am Anfang. Und es ist uns dann auch wichtig, dass wir sie durch unsere Unterstützung dann auch bekannter machen. Und sonst könnten sie sich ja auch kein Social Media Marketing insofern leisten. Und deswegen stehen wir da dahinter, dass sowas mehr publik wird.
Und was eine coole Sache ist, dass da halt, weil es wirklich der Sinn von dem Verein ist, dass man mit Menschen mit Behinderungen Aktivitäten macht.
Es geht einfach ganz klar um Inklusion, ja, was ein sehr wichtiges
Thema. Ja, nicht nur Inklusion, sondern einfach, dass die rauskommen, weil das ist halt auch immer ein Thema.
Ja.
Es sind viele Rollstuhlfahrer anscheinend dabei und die kommen nicht raus, weil für die ist jetzt, wenn wir sagen, hey, wir fahren, da haben sie letztens einmal was gemacht, da sind sie ins Haus der Natur nach Salzburg gefahren, und wir sagen, fahren wir ins Haus der Natur, fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug, fahren hin, Sache erledigt. Das ist viel Organisationsaufwand und es gibt anscheinend nicht wirklich Vereine, die sowas machen, dass man wirklich da in dem Bereich so wirklich mit die Leute was macht, und darum ist das eine coole Geschichte und haben wir gesagt, das wollen wir unterstützen und supporten und sind wir jetzt gerade an der Konzeptionierungsphase, wie man das dann medialer wenig Gasse hat.
Wo würdet ihr euch in 5 oder 10 Jahren sehen? Also die berühmt-berüchtigte blöde Frage, die man nicht beantworten kann, schon gar nicht richtig.
Ganz leicht zu beantworten sogar. Aber sollte ich zuerst?
Ja, mach du zuerst.
Also, ich glaube, ich verstoße jetzt gegen das ungeschriebene Gesetz der selbstständigen Unternehmer, weil das muss immer irgendwie sein, ja, ich möchte ein Riesenunternehmen haben. Nein, de facto wollen wir das nicht. Unser Ziel von der Firma ist, wir wollen einige Kunden, / Partner, weil wir wollen eher wirklich langfristige Partner haben, die wir betreuen. Und wir wollen jetzt nicht unendlich viel Geld verdienen, sondern wir wollen wirklich genug Geld verdienen, damit wir sich schön unseren Lebensstandard leisten können. Der ist jetzt nicht der niedrigste, aber nicht der höchste. Wir möchten unsere Festivals, hin und wieder Urlaub. Muss nicht so drin sein, aber diesen großen Traum von, wow, ich möchte ein Riesenunternehmen und Millionen haben mit einer Yacht, das haben wir beide eigentlich überhaupt nicht. Also das ist jetzt eigentlich sicher auch ein bisschen uncool, wenn man es sagt, aber ich bin einfach da sehr ehrlicher Mensch. Ich arbeite gern, also wir arbeiten beide gern, aber de facto ist auch so, Arbeit ist meines Erachtens nach Mittel zum Zweck. Wenn ich jetzt 100 Millionen Euro kriege, würde ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich, ich würde schon irgendwas machen, aber ich würde nur viel mehr in die kreative Richtung gehen, für die man halt kein Geld verdient. Ich würde vielleicht irgendwelche komplett durchgeknallten Sachen machen, ich würde wahrscheinlich ein paar Events organisieren, die kein Geld abwerfen.
Eine Zauberschule gründen oder sowas.
Zum Beispiel irgendwas, wo ich weiß, das wirft kein Geld ab, aber einfach, weil es cool ist. Aber ich glaube, man muss schon so ehrlich sein, dass man sagt, Arbeit ist für manche Menschen sicher, aber für die meisten Menschen ein Mittel zum Zweck. Und so ist es auch für uns. Wir machen das, was wir machen, sehr gern. Wir machen es mit viel Liebe. Die kreativen Sachen, aber man muss halt auch dazu sagen, zu jeder Arbeit, auch zu sowas, Marketing, mir taugt das Kreative. Ich sehe super gerne ein Konzept, denke mir, was passt, aber es gehört halt auch viel Zeit dazu, wie du musst Steuererklärungen machen, du musst irgendwelche Preisverhandlungen führen, bla bla bla, sehr viel trockenes Zeug, was die kennen niemanden, dem das Spaß macht. Also ich habe noch nie wen gesehen, der sagt, hurra, Steuererklärung, mein Highlight des Jahres. Ich habe eine Steuerberaterin und nicht einmal die sagt, hurra, Steuererklärung. Und das sind halt alles Sachen, die eigentlich, drum, wenn ich unendlich viel Geld hätte, würde man das nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall die coolste Arbeit, die wir uns vorstellen können, weil man halt doch sehr kreativ sein kann und das ist das, was mir Spaß macht. Das heißt, ich würde mich in 5 bis 10 Jahren so sehen, dass wir da einige gute Partner haben, mit denen wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wo wir coole Arbeit abliefern, wo wir es kreativ austoben können. Das ist uns auch wichtig. Wir konnten keine Bank betreuen, weil wir sind ein bisschen abgedreht.
Wir sind nicht so schicke Mickey.
Und auch nicht so seriös. Wir können kein steriles, seriöses Marketing. Wir können ein wenig provokant, lustig einfahren, und ähnliche Geschichten, aber so komplett spießige Sachen sind nicht unseres. Und da würde ich uns sehen, dass wir da irgendwo coole Kunden haben und gut davon leben können, dass wir uns keine Sorgen, dass du keine Sorgen machen musst um die Zukunft und auch nicht, wann einmal ein Kunde ausspringt oder irgendwas. Und so sehe ich unser Leben in 5 bis 10 Jahren.
Ja, also dem kann ich mich anschließen. Was habe ich hinzuzufügen? Dass, genau, also in diesem zukünftigen Leben muss es auf jeden Fall drin sein, dass, weiß ich nicht, ich alle paar Monate ans Meer kann. Das ist ganz wichtig.
Nicht wegen dem Baden?
Nein, einfach wegen dem Rauschen der Wellen und dem Strand unter meinen Füßen. So. und ja, also so eine andere Traumvorstellung ist, ich habe so drei verschiedene mega schöne, fancy, teurere Hafen. Ja, aber sonst mit diesen paar Zusätzen, sage ich einmal, ist da meine Vorstellung genau dieselbe wie die vom Shanti. Also wir wollen da eindeutig dasselbe und wir verfolgen dasselbe Ziel. Genau.
Ja, wunderbar. Das sind ja sehr gute Aussichten und interessanter Antrieb, nachdem Sie ja vorher schon erklärt habt, eigentlich ist der Urlaub ja Festival und Mittelaltermarkt.
Ja.
Habt ihr eigentlich mehr Urlaub technisch gesehen dann als wir andere?
Nein, weil man muss dazu sagen, das Blaschenalz, unser Lieblingsfestival, das ist ein Festival in einem Ferienhotelkomplex und da gehst von der Mainstage 2 Minuten über die Düne und bist direkt am Meer.
Ja, aber wie gesagt, gefühlt ist ja in jedes Wochenende in Österreich irgendwo Mittelaltermarkt, beginnend mit Ende Mai oder so.
Ja, nein, da sind wir nur auf ein paar der größeren.
Auf den tollsten. Also.
Ja, tollsten weiß nicht. Wir kennen nicht alle, aber da sind wir nur auf die größeren.
Und die uns im meisten zusagen, ja, schon sicher.
Dann sage ich auf alle Fälle danke für die Einblicke.
Danke dir auch.
Danke dir vielmals fürs nach unseren Einblicken fragen.
Und wir werden uns sicherlich wieder über den Weg rennen.
Davon gehe ich aus.
Danke.
Ganz eindeutig. Ja,
wahrscheinlich.
Vielleicht sehen wir uns am Spieltisch
wieder. Ja. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.